begrüße euch zum 17. Vortrag über die Apokalypse. Also wir arbeiten uns langsam vor, haben aber immer noch eine ganze Menge vor uns. Aber jetzt stehen wir immerhin vor dem Thron im Himmel. Dort sind wir das letzte Mal angelangt und da werden wir jetzt fortsetzen. Ich lese einfach das Stückerl noch einmal vor zur Erinnerung, wie das ganze Umfeld da aussieht. Geht also so los. Danach konnte ich schauen. Siehe, eine offene Türe im Himmel. Und die erste Stimme, die wie der Schall einer Posaune an mein Ohr gedrungen war, sprach: Steige empor. Ich will dir zeigen, was nach all dem Vorangegangenen in der Zukunft geschehen soll. Und schon war ich ins Geistgebiet emporgehoben. Siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Throne saß eine Gestalt. Der Thronende glich in seinem Glanze einem Jaspis und einem Karneol, und um den Thron rundete sich ein Regenbogen, der leuchtete wie ein Smaragd. Im Kreis um den Thron standen 24 Throne, und darauf saßen 24 Älteste in weißen Gewändern, mit goldenen Kronen auf den Häuptern. Aus dem Throne zuckten Blitze, Stimmen tönten, Donner rollten und sieben flammende Fackeln brannten vor dem Thron. Das sind die sieben göttlichen Schöpfergeister. Und vor dem Thron etwas wie ein gläsernes Meer, als wäre es aus Kristall gebildet. Inmitten und im Umkreis des Thrones vier Lebewesen voller Augen vorne und hinten. Das erste Lebewesen glich einem Löwen, das zweite einem jungen Stier, das dritte hatte ein Antlitz wie ein Mensch und das vierte war wie ein fliegender Adler. Die vier Lebewesen hatten ein jedes sechs Flügel und rundherum und auch im Inneren waren sie voller Augen. Und ohne Unterlass riefen sie bei Tage und bei Nacht: Heilig, heilig, heilig der Herr, der göttliche Herrscher des Alls, der war und der ist und der kommt. Bis daher möchte ich es einmal lesen. Also da haben wir ein gewaltiges Bild vor uns mit dem Thron, der umgeben ist von 24 anderen Thronen, auf denen 24 Älteste sitzen. Wir werden dann gleich einmal schauen müssen, was es mit diesen 24 Ältesten auf sich hat, was die bedeuten. Aus dem Thron zucken Blitze, Stimmen, Tönen und so weiter und sieben flammende Fackeln vor dem Thron. Diese flammenden Fackeln stehen für die sieben göttlichen Schöpfergeister. Die sieben göttlichen Schöpfergeister haben wir das letzte Mal gegen Ende zu dann schon deutlich angesprochen. Da geht es darum, das sind jene Wesenheiten oder man könnte auch sagen Gemeinschaften von Wesenheiten, das wäre nämlich besser gesagt. Ich habe das letzte Mal so erklärt, dass ja bei geistigen Wesenheiten, die bestehen eigentlich aus anderen geistigen Wesenheiten. Das heißt, erhabene geistige Wesenheiten gliedern sich in Wesenheiten, die ihnen untergeordnet sind in gewisser Weise. Und das ist jetzt die Gemeinschaft in gewisser Weise oder das Ähnliche, aber doch zugleich Unterschiedliche zum Menschen. Der Mensch ist ja auch nicht nur dieser physisch, fleischlich, stoffliche Mensch, den man sozusagen angreifen und sinnlich anschauen kann, sondern da steckt ja in Wahrheit noch viel mehr hinter uns. Der Körper ist hoffentlich belebt, sonst schaut es schlimm aus. Also steckt auch Leben in uns und Leben ist eine ganz eigene Kraft, die nicht sich aufs Physische in Wahrheit reduzieren lässt. Also Lebenskraft, ein Lebensleib geradezu ist in uns, der vor allem etwas zu tun hat, die zeitliche Entwicklung und Veränderung des Körpers zu gestalten. Also Rudolf Steiner nennt das auch den Ätherleib oder andererseits auch den Zeitleib, weil da zeitliche Gesetzmäßigkeiten eine Rolle spielen. Also zum Beispiel, dass die Kindheit, die erste Kindheit stark zusammenhängt mit dem hohen Alter, dass sich das spiegelt in gewisser Weise um die Lebensmitte. Es ist auch sehr deutlich, oft also bei Menschen, wenn sie schon älter sind, dann tauchen Erinnerungen aus der Jugendzeit, aus der Kindheit dann auch auf, aus der früheren Kindheit sogar, also bis ans dritte Lebensjahr heran, über das kommt man normalerweise nicht hinaus, also was noch früher ist, aber bis dorthin etwa kann man kommen. Und solche Erinnerungen tauchen gerade im hohen Alter gerne auf. Die Menschen vergessen dann vielleicht, was gestern war. Also heute, wenn Demenzerkrankungen oder sowas sind, oder leichte Vergesslichkeit, man hat schon schwer sich zu merken, was jetzt kürzlich gewesen ist. Aber es taucht immer mehr Erinnerung gerade an die Jugend, an die Kindheit auf. Weil eben Alter und Jugend miteinander zusammenhängt. Also das spiegelt sich eigentlich so in gewisser Weise um die Lebensmitte. Das ist zumindest eine typische Gesetzmäßigkeit dieses Ätherleibes. Dass das zusammenhängt und dass auch wirklich das zusammenwirkt. Das ist das Interessante nämlich. Nämlich das, was im Alter dann herauskommt, ist eigentlich gerade in dieser ersten Kindheit schon in einer gewissen Weise da. Noch nicht sichtbar, aber im Untergrund ist es da. Das wirkt zusammen. Also wir sind im Zeitlichen, im Ätherischen, wie es Steiner eben auch nennt, hängt Vergangenes und Künftiges ganz stark zusammen, ist eigentlich im Grunde gleichzeitig da. Also vom Ätherischen gesehen ist es gleichzeitig. Nur wir erleben es hier in der äußeren Welt als Zeitablauf, wo wir nicht mehr zurückgehen können. Wir können uns zwar erinnern daran, aber wir können die Vergangenheit nicht mehr verändern. In dem Sinn. Im Ätherischen ist das anders. Also im Ätherischen ist das in gewisser Weise alles gleichzeitig da. Und man kann auch, wenn man es im Ätherischen erlebt, wirklich wie ein Panorama überschauen. Also das heißt, man kann sich bewegen in dem, man kann zurückschauen, man kann noch vorschauen. Natürlich ab bis zu dem Zeitpunkt zumindest einmal, wo man im Leben jetzt ist. Man kann auch einen gewissen Blick in die Zukunft tun, aber da sieht man dann nur eine Fülle von Möglichkeiten, die es gibt. Nicht wahr? Was hinter uns liegt, das engt sich auf das ein, im Wesentlichen, was halt geschehen ist. Aber wenn wir von jetzt, von hier in die Zukunft blicken, haben wir ein reiches Feld an Möglichkeiten immer vor uns. Also im Ätherischen ist die Welt eigentlich reicher und aus der stirbt immer was heraus und das ist das, was physisch wird. Und indem sich ja unser Körper auch ununterbrochen erneuert, ist es einerseits so, dass eben immer wieder neue Stoffe natürlich aufgenommen und im gleichen Maß hoffentlich wieder ausgeschieden wird. Wenn nicht, dann werden wir halt immer größer der Breite nach. Aber ätherisch ist eben auch ein Vorgang da, dass da eigentlich immer etwas aus dem Ätherischen hereinstirbt und sich sozusagen physisch manifestiert. Und das ist der Zustand, in dem wir heute dann immer sind. Wir stehen immer an diesem Zusammenstoßen vor uns. Sehr, sehr viele, ich will nicht sagen unendlich viele, aber sehr, sehr viele Möglichkeiten in dem, was hinter uns liegt. Das ist unbeweglich in gewisser Weise geworden. Ja, tot geworden. Das heißt, wir haben es abgelegt. Das heißt, in Wahrheit sterben wir unser ganzes Leben lang. Und wir legen auch im Grunde ununterbrochen einen Leichnam ab. In Wahrheit, so zitzelweise halt. Schon allein durch die Stoffe, die wir ausscheiden, mit jedem Atemzug. Wir nehmen Atemluft auf, verwandeln sie in uns und scheiden sie wieder aus. Und das legen wir ab, das trennt sich von uns. Also es ist, das passiert während des ganzen Lebens und das ist auch ein ganz wichtiger Prozess, ich habe das eh schon öfters erzählt, für unser Bewusstsein. Gerade auch diese Prozesse des Absterbens, des Ablegens, des Abstoßens von etwas von uns. An dem werden wir uns eigentlich so richtig bewusst. Also, weiß ich nicht, eine Amöbe oder ein Einzeller, der sich immer wieder regeneriert, vielleicht teilt dann, also der in Wahrheit nicht eine Fortpflanzung hat wie bei Menschen, sondern der sich durch Teilung fortpflanzt, aber eigentlich bleibt da das Urwesen immer erhalten. Es teilt sich halt und nimmt wieder Stoffe auf, wird größer und so geht es weiter. So ein Wesen hat keine Vergangenheit, aber im Grunde auch keine Zukunft. In gewisser Weise. Dieses Sterben können auch während des Lebens ist für uns ganz wichtig. Dadurch werden wir uns unser bewusst. immer die Haut was abschuppen und so weiter, die Nägel, wo sie was abschuppt, die Haare, die ausfallen, bei manchen mehr, bei manchen weniger. Aber das alles gehört dazu, aber das ist innerlich auch. Das ist also ganz wichtig. Also das ist der Lebensleib oder Ätherleib, das ist der zweite Leib, also physischer Leib, Ätherleib. Insgesamt sind es sieben. Die sieben göttlichen Schöpfergeister sind dafür verantwortlich, also diese Leibeshüllen oder diese Leibesprinzipien oder diese Wesensprinzipien des Menschen zu bilden. Und da werdet ihr vielleicht schon verstehen, dass dahinter eigentlich ganze Gruppen von Wesenheiten in Wahrheit stehen. Dass da nicht eine einzige dafür genügt, sondern dass da ganze Gruppen zusammenwirken, dass das funktioniert. Also zum Beispiel beim physischen Leib sind es ganz hohe Wesenheiten, die man Throne nennt. Passt sehr gut jetzt zum Thron dazu. Und der Name kommt auch davon. Also die Throne sind eigentlich, könnte man sagen, der Baumeister auch dieses Thrones. Und aus denen ist überhaupt, aus deren Substanz könnte man sagen, aus deren Willenssubstanz ist letztlich die ganze Schöpfung entstanden. Man kann sich fragen, woher kommt das alles, was wir heute letztlich angreifen können als festen Stoff, woher hat das seinen Ursprung? Naja, man kann zurückgehen, dann wird es feiner, dann ist es einmal nur flüssig, irgendwann ist es noch feiner, es ist nur gasförmig. Und wenn ich noch weiter zurückgehe, ist es eigentlich nicht mehr stofflich, aber es ist noch fassbar als Wärme, als Hitze, als Energie von mir, als wenn man es heute nennen will. Und das ist nichts anderes als die Außenseite der Willenskraft jener Throne. Also das heißt, dort wo die willensmäßig tätig werden, ist das aber eine Art, mit jedem Willensakt ein Hinopfern in gewisser Weise, und das bleibt bestehen in gewisser Weise, also als Wärme zunächst einmal, nur als Wärme, aber das ist schon genug, also als Kraft, die sich selbstständig macht sozusagen, als Wärmekraft, als Wärmeenergie. Also dort ist der Ursprung, das ist weit, weit zurückliegt es, aber es ist heute in allem Stofflichen immer noch drinnen und bildet den innersten Kern des Stofflichen. Und daher kann sich die ganze Materie und wird sich auch einmal wieder völlig in solche Wärme, Willenskraft auflösen. Alles. Ein bisschen was kitzeln wir heute mit der Atomtechnik heraus. Da kriegt man so ein bisschen einen Eindruck, wie viel da drinsteckt. Meinen Schülern zeige ich immer so ein kleines Zupferl Kreide. Wenn ich die ganze Wärme, Hitze, Energie, die da drinsteckt, freisetzen könnte, zum Glück können wir das noch nicht, dann ist ganz Wien, steht dann nicht mehr. So viel Energie steckt da drin. Entspricht in etwa der Atombombe, die auf Hiroshima gefallen ist. Also, das heißt in Wahrheit, die Realität dessen, auf das wir da so fest klopfen können, ist in Wahrheit Wärme, die aber gefangen ist. Die eingesperrt ist da drinnen. Da helfen die Widersacherkräfte mit, der Ahriman namentlich hilft mit, dass das also gefesselt wird, diese Energie. Sind wir froh, weil in der unendlich starken Hitze könnte man gar nicht existieren. Und in der Sonne wird sehr viel von dem freigesetzt. Darum leuchtet sie und dort geht alles viel, viel schneller. Alle Entwicklung passiert dort viel schneller. Da kämen wir geistig nicht mit. Da könnten wir natürlich auch nicht so einen Körper haben wie den. Wir hätten also einen Körper, der aus Gasströmungen bestehen würde. Na, finde da mal ein Ich-Bewusstsein, wenn du der Luftzug in der heißen Sonne bist. Das ist ein bisschen schwierig. Also, ja, aber höhere geistige Wesen können das. Die können daher die Sonne bewohnen, aber die sind natürlich nicht in so einem Körper wie wir, sondern die verkörpern sich halt, wenn man das so nennen will, bestenfalls in Gasströmungen, die da drinnen sind, die die Sonnenatmosphäre bilden. Vom Inneren kann man nämlich nicht einmal mehr sagen, dass das wirklich Gas ist, das ist eben schon ein Übergang zum Plasmazustand und zum reinen Energiezustand. Also da ist höchstes Tempo, höchste Willenskraft drinnen. Also damit auch die dichteren Sachen, also Luft, Wasser, Festes, Erdiges entstehen kann, muss das gefangen werden, schrittweise. Und da helfen teilweise die alemannischen Kräfte mit, aber natürlich auch andere höhere Hierarchien, also höhere Engelwesenheiten. Bei Engel gibt es ja ganze Hierarchie von Engeln, also neun Engelchöre. Neun Engelchöre. Davon sind die bekannten unsere Engel halt sozusagen, ist die unterste Stufe, knapp über uns und eng mit uns verbunden. Und gerade die niederen Engelwesenheiten, wenn man so nennen will, die sind eben besonders eng mit uns verbunden. Das werden wir dann sehen, das wird uns zu den 24 Ältesten nämlich hinführen in Wahrheit.
Darf ich was bitte sagen? In Wien gibt es eine Kirche, das fast einzige Stadt,
ja,
zu den neuen Engelchören. Das ist am Hof.
Ja.
Das ist in Wien.
Ja.
Haben wir das?
Ja. Ja, ich glaube, so viel wird es da nicht geben in der Welt.
Ja, also, nein, das ist ja ziemlich einmalig.
Ja, 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 ja.
Schön.
Also das ist was ganz Großes. Ja, aber wir müssen weiter jetzt mit unseren Leibeshüllen. Jetzt kann man wirklich noch von Leibeshüllen sprechen. Also physischer Leib, Ätherleib. Der Ätherleib, die Ätherkräfte, stammen nicht von den Thronen, weil die Throne haben letztlich auch die Grundlage unseres physischen Leibes nämlich geschaffen. Sie sind in aller Materie drinnen, aber sie liegen auch unserem physischen Leib zugrunde. Und in gewisser Weise haben wir so eine Spur drinnen oder eine Vorstellung kann man sich machen, was einmal der physische Leib des Menschen in uralter Zeit war, lange bevor die Erde in der Form existiert hat, wie wir sie heute kennen. Da war sie nämlich nur Wärme. Nur Wärme. Und wir waren auch nur Wärme. Und ein bisschen eine Vorstellung kann man sich machen, wenn ihr euch vorstellt, unser menschlicher Körper hat auch eine gewisse Wärme, nämlich Blutwärme. Also mit dem Blut geht das mit. Und die ist sehr differenziert, die ist gestaltet. Die ist nicht einfach nur so, dass das hinausstrahlt, sondern die ist in sich gestaltet, war ein bisschen wärmer, ein bisschen kälter, nach oben hin, da kühlt es ein bisschen ab, bei der Leber wird es ein bisschen wärmer und so weiter. Bei den Verdauungsprozessen ist stärkere Wärme dabei, überhaupt in den Stoffwechselvorgängen. Oder gerade dann, wenn vielleicht auch eine Krankheit ist und wir Fieber haben, dann steigt die Temperatur, weil dann die Willenskraft angeregt wird, um mit der Krankheit fertig zu werden. Da geht alles schneller. Das heißt, da werden wir eigentlich ein bisschen sonnenhafter in uns, wärmehafter in uns. Und dann kann auch die Krankheit leichter bekämpft werden. Zum Beispiel Krankheitserreger oder irgend sowas. Also ein lebendig sich veränderter Wärmeorganismus, das waren wir. Ganz am Anfang waren wir das. Weil zu diesen eben sieben göttlichen Schöpfergeistern, bei denen diese sieben Leibeshüllen des Menschen geschaffen werden, oder die sieben Leibesglieder oder Wesensglieder des Menschen geschaffen werden, denen entsprechen auch sieben Verwandlungszustände unserer ganzen Erde. Also es fängt an mit einem Zustand, der nur Wärme ist, nichts anderes. Überhaupt am Anfang war das alles natürlich Sonne, Mond, Erde, die ganzen Planeten zu einem Gebilde vereinigt, aber zunächst nur Wärme, nichts anderes. Und aus dem gliedert sich dann langsam was heraus, aber zunächst also nur diese Wärme drinnen. Dann geht es weiter zu einem Art Sonnenzustand bereits. Man muss dazu sagen, dieser Wärmezustand war noch finster, dunkel. Also so wohlige Wärme in gewisser Weise, aber nicht leuchtend. Nicht leuchtend. Erst wenn es zum Sonnenzustand kommt, und das ist noch nicht unsere Sonne, sondern es ist eine Vorstufe. Wieder, man muss sich denken, da ist wieder noch immer alles vereinigt in sich. Also auch unsere, was später unsere Erde wird, was der Mond ist, die Planeten, die zu unserem Planetensystem gehören, die sind da alle noch drinnen. Nur jetzt kommt zweierlei, es verdichtet sich zum Gasförmigen, zur Luft, und zugleich fängt es zu leuchten an. Das ist was Feineres als diese dunkle, dumpfe Wärme in gewisser Weise noch. Nur diese Wärme ist so, ja, eigentlich zugleich eine ungeheure Triebkraft in sich auch. Ist auch drinnen. Mit dem Licht wird es was Feineres, aber Als Gegenbild entsteht das Gasförmige. Und das Licht erglänzt an der Luft, könnte man sagen. Jetzt fängt es zu leuchten an. Und da entsteht eben der Ätherleib des Menschen, da erst. Und da sind jetzt Wesenheiten beteiligt, die dieses Leuchten erzeugen können. Und dieses Leuchten, ja, was ist das Innere dieses Leuchtens? Äußerlich sagen wir, es ist Licht. Innerlich ist es Weisheit. Weisheit. Und daher sind es jetzt Wesenheiten, die diese Weisheit verströmen können. Und das sind die Geister der Weisheit, so kann man sie nennen. Die stehen eine Stufe unter den Thronen. Also der Wille ist sozusagen der Ausgangspunkt, der die Wärme herausbringt. Die Weisheit ist eine Stufe tiefer, aber damit fängt es zu leuchten an. Und dann muss es sich weiter verdichten zum flüssigen bis zähflüssigen Zustand, also eine weitere Verdichtung. Zu dieser Verdichtung gibt es aber auch wieder einen feineren Zustand nach oben. Also ihr seht, es trennt sich immer. Also aus der Wärme, die Mitte bildet, geht einerseits ein Weg zur immer stärkeren Verdichtung und nach oben hin einer zur immer weiteren Verfeinerung. Also zuerst von der Wärme zum Licht und jetzt zu dem, was man Klangäther nennen könnte. Klangäther ist das, was alles zu harmonisieren beginnt, was Harmonien herstellt, Klangharmonien könnte man sagen. Beginnt Naturgesetze herzustellen. Vorher ist das alles eigentlich noch chaotisch ungeordnet. Da kann man noch nicht wirklich von Naturgesetzen in unserem Sinn sprechen. Jetzt, während des dritten Zustands, wo die Verflüssigung beginnt, jetzt erst entstehen die Naturgesetze in Wahrheit. Die sind auch Harmonien in Wahrheit, Zahlenharmonien halt zum Beispiel. Daher ist der Klangäther zugleich der Zahlenäther oder der mathematische Äther. Und die Physik kratzt an dem. So ganz leise. Und zwar interessanterweise eben gerade dort, wo sie es mathematisch versucht zu durchdringen. Eigentlich versucht sie da auf das Geheimnis der Komposition zu kommen, die unserer Welt zugrunde liegt. Und erst in diesem flüssigen Zustand entstehen diese Naturgesetze so allmählich. Also das heißt, es wird komponiert, könnte man sagen. Und wenn das fertig ist, dann beginnt erst die eigentliche Erdentwicklung, wie wir sie heute kennen, dass letztlich die feste Erde entsteht. Oder zum Teil feste Erde, sie ist ja in Wahrheit nicht vollkommen fest. Wir haben immer noch sehr viel Flüssiges, jetzt abgesehen vom Wasser, das an der Oberfläche ist, im Inneren ist viel Zähflüssiges. Und das ist auch Flüssigkeit, immer noch, auch wenn es für unsere Begriffe immer noch sehr fest ausschaut. Ich meine, Glas zum Beispiel. Glas ist in Wahrheit auch eine gestockte Flüssigkeit. Aber noch nicht wirklich ein kristalliner Stoff. Das ist nur so langsam, dass man halt das Fließen nicht merken. Aber trotzdem ist es eigentlich eine Flüssigkeit in Wahrheit, eine ganz zähe. Und so ist es im Erdinneren ja auch. Unsere Kontinente zum Beispiel schwimmen geradezu auf einer zähflüssigen Masse. Und daher bewegen sie sich auch, daher haben wir das, was man Kontinentalverschiebung und dergleichen nennt, Plattentektonik. Also da schwimmen die großen Kontinentalschelfe, schwimmen auf dem, schieben sie teilweise untereinander und da passiert eines, wenn die zusammenstoßen, dann falten sich Gebirge auf und dergleichen. Also zum Beispiel ganz gewaltig das Himalaya-Gebirge, da ist tatsächlich dieser indische Subkontinent, der war ursprünglich gar nicht mit Asien vereinigt, sondern der ist so als eine kleine Platte daran geschoben worden, teilweise sogar darunter geschoben worden und durch den Anprall, der dauert aber Millionen Jahre. Das ist natürlich nicht jetzt so, wie wenn wir mit dem Auto einen Unfall haben, sondern das dauert halt, das hat lange Dimensionen, aber gewaltige Energiemengen, die dabei drin wirken und die türmen dann den Himalaya auf. Und schieben darunter einen halberten Kontinent fast einen kleinen. Also, weil es schaut ein Zipfel raus, das ist diese Indisch, also der indische Subkontinent, aber da geht es unter dem Himalaya noch weiter in Wahrheit. Also diese Platte darunter geschoben hat und darum das so gewaltig in die Höhe hebt. Und das alles ist aber nicht nur ein mechanischer Prozess oder ein physikalischer Prozess, sondern dahinter stecken eben auch geistige Wesenheiten, die mittun. Bei denen Willenskraft ist, ja, die Drohne wirken mit. Aber es geht auch noch Gesetzmäßigkeiten, Geister der Weisheit sind drinnen. Und die Harmonien, diese Naturgesetzmäßigkeiten, das sind wieder andere geistige Wesenheiten, die man jetzt nennt, Geister der Bewegung. Da ist Bewegung drinnen. In dem Klang ist immer Bewegung auch. Also ein Klang kann nicht stehen, der muss sich immer verändern und bewegt sich. Es ist immer Schwingung zumindest, der Rhythmus drinnen. Da tut sich etwas. Und von diesen Geistern der Bewegung haben wir jetzt auch das bekommen, was unseren Astralleib ausmacht, unseren Bewusstseinsleib, könnte man sagen, der zugleich auch die Grundlage der Bewegung ist, dass wir uns bewegen können. Den haben die Tiere auch, den haben wir mit den Tieren gemeinsam, nur ist unserer verfeinert, denn die Tiere sind gerade dadurch entstanden, dass wir die zu groben astralischen Kräfte aus uns herausgesetzt haben. Und das sind die Tiere. Von den niederen Tieren bis zu den höheren hinauf. Und wir sind auch noch nicht ganz am Ende. Ich habe das auch das letzte Mal gesagt, das ist also natürlich die sehr ernstzunehmende Zukunftsperspektive, dass bis zum Ende der Menschheitsentwicklung, der physischen Menschheitsentwicklung, jedenfalls noch die Gefahr besteht, dass noch etwas ausscheidet aus der Menschheitsentwicklung. Also wir müssen nicht glauben, dass wir so in der körperlichen Gestalt, wie wir jetzt sind, schon das Ende der Entwicklung sind. Und die Entwicklung beschleunigt sich. Und wir werden in den nächsten Jahrtausenden, ich sagte euch ja das letzte Mal, dass das schon etwa so im 6. 7. Jahrtausend beginnt, dass die Menschheit sich nicht mehr inkarnieren wird. Also zumindest wird es immer weniger werden. Das heißt, wir sollten dann soweit sein, dass wir für unsere weitere geistige Entwicklung zumindest den physischen Leib einmal nicht mehr benötigen. Und dann in einen anderen Zustand übergehen. Indem wir auf andere Weise in der Vergangenheit auch einmal waren, bevor wir solche körperlichen Wesen geworden sind. Nicht wahr, wenn man jetzt sich die Evolution in der Vergangenheit anschaut, was sieht man zuerst? Na, die Tiere, die ausgeschieden wurden. Die sind die ersten, die sich in physischer Gestalt verfestigen. Und wo die Entwicklung dann in ihnen selber eigentlich nicht mehr weitergeht, sondern es wird einmal ausgeschieden. Aber es kommen dann immer höhere heraus, die schon näher den Menschen stehen, immer näher, bis dann endlich einmal wir physisch auch dastehen. Geistig stehen wir am Anfang. Wir sind eigentlich von Anfang an dabei. Schon bei der Wärme waren wir dabei, am Anfang, wo es nur Wärme war. Und da war schon die Anlage für unseren physischen Leib. Aber tatsächlich nur für diesen, noch nicht für das Leben, noch nicht für das Bewusstsein. Zumindest nicht das Bewusstsein, wie es der Astralleib hat. Es hatte schon auch das Physische ein Bewusstsein. Das ist jetzt auch was Interessantes, was ganz Wichtiges. Alles Seiende, alles was ist, alles Sein, hat auch Bewusstsein. Man kann geradezu sagen, Sein ist Bewusstsein. Allerdings in verschiedenen Graden. Das kann sehr dumpf sein und das Bewusstsein des Physischen, das heißt des physischen Leibes, den wir damals hatten, also nur aus Wärme besteht, aber auch das Bewusstsein des Mineralischen, wie es heute ist, ist unglaublich dumpf. Wir würden es eigentlich gar nicht als Bewusstsein bezeichnen, weil wir sagen ja schon in der Nacht, naja, haben wir vielleicht noch Träume, aber dann kommt der Tiefschlaf, da wissen wir nichts mehr, da sind wir bewusstlos. Ja, aber da ist trotzdem ein Bewusstsein drinnen, nur wir sind zu schwach, um das mitzukriegen. Und das Bewusstsein des Physischen Leibes oder des Physischen überhaupt ist noch dumpfer als unser Tiefschlaf. Aber Menschen können in so einen Zustand kommen, wenn sie in Trance versetzt werden oder selbst in Trance fallen. Also zum Beispiel Medien, die ganz weggetreten sind und die nur jetzt einfach sprechen oder schreiben, es gibt auch Schreibmedien, die kriegen überhaupt nichts mit von dem, was sie tun. Nichts. Und trotzdem ist ein Bewusstsein da. Aber sie kriegen es nicht mit. Und dieses Bewusstsein spürt sehr weit in die Welt hinaus. Das ist nämlich interessanterweise das weiteste Bewusstsein. Umfasst in letzter Konsequenz den ganzen Kosmos, aber ganz dumpf. Ganz, ganz dumpf. Und das ist sehr interessant, weil ich das letzte Mal auch erzählt habe, die ganz hohen geistigen Wesenheiten, also die noch über den Thronen stehen, die diese Wärme hervorgebracht haben, die sogar noch über den Tierkreiswesen, den Cherubim, stehen, das sind die Seraphim. Und diese Seraphim haben ein Bewusstsein vom ganzen Kosmos. Die haben aber ein waches Bewusstsein vom ganzen Kosmos. Und das kann man sich gar nicht vorstellen. Also Wesenheiten, die ein Bewusstsein von all den Sternen haben, von den geistigen Wesenheiten, die damit verbunden sind, und die das in eine Ordnung bringen. Das ist unvorstellbar im Grunde. Und das ist nicht einmal nur die Trinität, die drüber steht. Aber die sind Ausdruck jedenfalls des, ja, man könnte sagen, wenn man spricht von der Allwissenheit Gottes, dann könnte man sagen, das repräsentieren eigentlich die Seraphim. Das heißt, Allwissenheit Gottes besteht konkret darin, in geistigen Wesenheiten, die zur Kategorie der Seraphim gehören. Und sie sind aber Teil Gottes, weil alle geistigen Wesenheiten Teil Gottes sind. Wir auch. Bei uns ist dann sogar noch umgekehrt, aber das kommen wir eh noch dazu. Ja, also wir waren jetzt bei drei Zuständen: Wärme, Luftzustand, flüssiger Zustand. Jetzt wird die Erde fest. Es fängt an zu kristallisieren. Das ist das Typische für die Erdentwicklung, für die eigentliche Erdentwicklung im engeren Sinn. Und die ist notwendig dafür, dass wir jetzt nicht nur einen Astralleib haben, wie die Tiere, sondern dass wir auch ein Ich haben können. Dazu ist gerade dieses kristalline Element das Wesentliche. Wir brauchen also diese Spiegelung und diese Stütze des Festen, um unser Ich entwickeln zu können und unseres Ichs vor allem bewusst zu werden. Das ist nämlich das Wesentliche daran. Ein Ich wäre schon möglich ohne Kristallelement. Aber dann bekommt es nicht dieses Ich-Bewusstsein, das der Mensch hat. Und das ist auch interessant, weil das dann heißt, dass die geistigen Wesenheiten, die über uns stehen, die dieses gewaltige Bewusstsein haben, die natürlich auch individuelle Geistwesen sind, also auch ein Ich haben. Und das ist trotzdem anders als unser menschliches Ich. Weil die eben sich nicht inkarnieren in etwas, was auch das kristalline Element in sich enthält. Und wir haben das. Wir haben Salze in uns, der Kalk in den Knochen und so weiter, aber auch viele Salze, die gelöst sind, aber auch immer wieder mal kristallisieren, sich auflösen, kristallisieren und so weiter. Das sind eigentlich die wichtigsten Prozesse, an denen wir unser Ich-Bewusstsein erleben. Und zweitens gibt uns das feste, das kristalline Element, die Stütze. Wir können aufrecht stehen dadurch. Und auch das ist ganz wichtig fürs Ich-Bewusstsein. Braucht es nur probieren. Aufstehen, Augen zu und ein bisschen aufmerksam sich beobachten. Dann merkt man, man muss ununterbrochen austarieren. Ununterbrochen austarieren. Und allein das gibt uns zwar unterbewusst, aber das gibt uns den Hintergrund für unser Ich-Bewusstsein. Die Tiere brauchen das im Wesentlichen nicht. Die stehen auf ihre vier Haxen, das passt gut. Und selbst wenn sie Mandeln machen, hängen sie eigentlich mehr in ihrem Knochensystem, als dass sie sich selbst tragen. Wenn man sich selbst einen Affen anschaut, der relativ nahe irgendwo dem Menschen ist, dann sieht man, der Affe hängt in seinem Skelett drin und das Skelett trägt ihn. Wir tragen uns selber. Wir brauchen zwar natürlich auch die Knochen, dass das nicht wie ein Gelee zusammenrinnt irgendwo. Das wäre auch schlecht. Aber nicht das Knochensystem tragt uns, sondern wir tragen uns mit Hilfe des Knochensystems und mit Hilfe der Muskeln. Aber wir tun es. Und daher in der Regel, wenn wir ohnmächtig werden, wenn das Bewusstsein schwindet, dann fallen wir um. Es ist Ja, ganz genau. Also das ist ganz wichtig. Also das heißt, für uns ist dieses kristalline Element ganz essentiell. Und dieses kristalline Element nimmt aber seine Kräfte in Wahrheit vom ganzen Kosmos her. Wenn ich vorher gesagt habe, also gerade das Mineralische hat das weiteste Bewusstsein, ja, es holt sich auch seine ganzen Kräfte von dort. Und daher war das sehr weisheitsvoll, das hat man im Mittelalter wirklich noch gewusst, man hat gesprochen vom Kristallhimmel, ich habe den schon öfters erwähnt. Das ist, ja, wenn man es jetzt primitiv übersetzt, denkt man sich, nein, sie haben sich gedacht, die Sterne müssen ja irgendwo darauf bitten, also das ist der Kristallhimmel. So primitiv haben sie es nicht vorgestellt. Das ist halt die heutige Vorstellung, dass es so primitiv gewesen wäre. In Wahrheit kommen von dort die kristallbildenden Kräfte her. Und gleich dahinter, nur dieses dahinter darf man sich jetzt nicht mehr räumlich vorstellen. Dort geht es ins Raum- und Zeitlose über. Das heißt, in den eigentlichen geistigen Bereich, der keine Entsprechung mehr im Äußeren hat. Bis dorthin hat es eine Entsprechung durch die Sterne, durch die Sonnen, die da draußen sind. Aber was jenseits dessen ist, ist wirklich vollkommen jenseits von Raum und Zeit. Dort fängt das eigentlich Geistige in Wahrheit erst an. Und von dort stammt unser Ich. Und das ist sozusagen das Nächste, was hinter dem Kristallhimmel ist, wenn ich es jetzt in ein räumliches Bild übersetze. Von dort kommen die Kräfte. Daher hängt unser Ich unheimlich stark mit den kristallbildenden Kräften und eben mit dem Kristallelement, mit dem festen Element zusammen. Und darum ist so wichtig, unsere Verkörperung zunächst einmal in diesem dichtesten stofflichen, wenn man so will, damit wir dadurch unser freies Ich-Bewusstsein entwickeln. Ich-Bewusstsein haben die Engelhierarchien über uns auch, aber es ist anders. Und es hat eben das eine nicht, die Freiheit, wie sie der Mensch hat. Mit all den positiven und den negativen Seiten, die es hat. Weil er gesagt hat, das Privileg des Menschen ist, dass er irren kann. Wir können also immer irren, wir können einen Blödsinn machen, wir können auch sogar das Böse wählen, wenn wir das wollen. Das können die geistigen Hierarchien über uns eigentlich nicht, in Wahrheit. Selbst die Widersacher sind in gewisser Weise auf göttlichen Ratschluss in Wahrheit zu dieser Rolle bestimmt worden. Damit wir gerade hier eine Sphäre auf der Erde haben, wo wir irren können, wo wir böse werden können und so weiter. Weil wir müssen es können, denn nur dann können wir aus Freiheit wählen zwischen dem Guten und dem Bösen. Und sonst, wenn wir eh immer gut sein würden von Natur aus, dann gibt es keine Freiheit mehr. Also das heißt, wir sind dadurch natürlich höchst riskierte Wesen, weil selbst die Gottheit die Macht über uns letztlich aufgegeben hat. Nicht nur, sonst ist aber keine Freiheit möglich. Also das heißt, die alte Frage, warum gibt es Böses in der Welt, zum Wohle des Menschen, damit er ein freies geistiges Wesen werden kann. Weil anders ist es nicht zu machen. Es muss also einfach die reale Möglichkeit der Abirrung geben. Das ist das, mit dem wir natürlich die ganze Zeit zu kämpfen haben und mit dem wir zu ringen haben, aber wodurch wir im Grunde das Potenzial haben, ein geistiges Wesen zu werden, das noch eine ganz andere, neue Qualität hineinbringt, die sonst nur die Schöpfungsquelle selber, also die Trinität selber hat, nämlich diese Freiheit im Schöpferischen. Man muss denken, diese hohen geistigen Wesenheiten, selbst die Seraphim, die Cherubim, die Throne und so weiter, sie empfangen ihre Impulse von der Gottheit. Und bearbeiten sie weiter, strömen sie weiter, aber sie haben nicht diese Freiheit, von dem abzuirren, sozusagen, was die Gottheit gibt. Und selbst die Widersacher sind eigentlich im Plan vorgesehen. Das ist ganz wichtig. Da tun sich die Theologen dann immer ein bisschen schwer, weil wie ist das? Gott ist doch nur das Gute und ja. Es geht nicht darum, dass in Gott das Böse und das Gute wäre. Aber er schafft eine Schöpfung, in der beides möglich ist. Zum Wohle des Menschen. Zum Wohle des Menschen. Weil für ihn also eine noch größere Aufgabe vorgesehen ist, als sie alle anderen Hierarchien, also von geistigen Wesenheiten, bis jetzt erfüllen konnten. Weil Schöpfung heißt nicht, dass sie immer alles gleich wiederholt, sondern es ist auch da ein Entwicklungsprozess drinnen.
Eine Mitbestimmung.
Ja, und wir sind eigentlich aufgefordert, mitzubestimmen und mitzuformen und mitzugestalten. Ja, es ist bereits im Grunde jetzt so, dass im Wesentlichen, wie sich die Erde weiterentwickeln wird, ganz stark von uns abhängt. Also daher wäre ganz falsch, zum Beispiel, wenn man jetzt heute viel von Umweltschutz berechtigterweise ja spricht, weil der Mensch heute sehr viel zerstört, das heißt einmal zunächst die böse Seite wählt, oft aus Unwissenheit, aus Irrtum auch natürlich, aber wir müssen gerade daran auch lernen, eben der Natur das zu geben, was sie weiterentwickelt. Es strömt eigentlich jetzt durch uns durch, immer mehr, immer mehr. Immer mehr sind wir also eingeladen, Teilnehmer an der Schöpfung zu sein. Bereits jetzt. Und das Thema der Apokalypse ist ja, einen Blick zu richten schon auf den nächsten Zustand, der nach unserer heutigen Erde kommt. Also wir haben gesprochen von dem Wärmezustand, von dem Luftzustand, von dem wässrigen, flüssigen Zustand, von der jetzigen kristallinen Erde. Und dann wird ein neuer Zustand kommen. Anders geartet wieder. Und wie der beschaffen sein wird, das ist das, was eben in der Apokalypse das neue Jerusalem genannt wird. Wie der beschaffen sein wird, wird wesentlich an uns liegen bereits. Das heißt, da arbeiten wir mit bereits, eine ganze Welt zu gestalten. Noch nicht den ganzen Kosmos, aber immerhin die Welt, die wir dann bewohnen werden. Sicher nicht in solchen Körpern, wie wir sie jetzt haben. Also über das sind wir dann hinaus, aber in einem anderen Zustand. Ich will das jetzt nicht im Detail noch vertiefen, weil zu dem werden wir kommen. Aber nur zur Erwähnung, es ist dann dieses neue Jerusalem auch noch nicht der letzte Zustand, sondern es werden noch zwei weitere folgen. Und dann ist einmal die Entwicklung des Menschen so weit oder der Menschheit so weit gediehen, dass sie ganz frei und ganz unabhängig geworden ist. Und selbst beginnt eine Schöpfung hervorzubringen, im kosmischen Maßstab. Als Perspektive, als Möglichkeit. Also das ist zumindest das Ziel. Wie weit wir es erreichen, ist eine andere Frage, weil damit erstmals auch riskiert ist, dass der ganze Schöpfungsplan letztlich schief geht. Im Extremfall. Weil es gibt dann nicht irgendwo die Notbremse, dass man sagt, ja, wir machen es doch wieder gut. Wir müssen mitarbeiten. Wir haben unendlich viel Hilfe, weil wir können also auf die ganzen Hierarchien zugreifen. Aber sie werden eben nur tätig, wenn wir das wollen. Immer mehr wird das so. Und es ist sogar so, dass heute bereits die Entwicklung dieser geistigen Hierarchien bis hinauf zu den Seraphim auch mit von uns abhängt. Weil die Entwicklung sollte eben so laufen, dass wir langsam beginnen, bestimmte geistige Aufgaben zu übernehmen, die bisher höhere Wesenheiten ausgeübt haben. Und wenn wir diese Aufgaben versäumen, halten wir diese höheren Wesenheiten in ihrer Entwicklung zurück, weil sie dann immer noch für uns tätig sein müssen. Und das betrifft also als erstes natürlich die Engelwesenheiten, die mit uns ganz eng verbunden sind, also was man mit Recht den Schutzengel im weitesten Sinne nennt, also die Engelwesenheit, die uns begleitet, die uns vor allem erführt durch unsere verschiedenen Inkarnationen auf der Erde. Wir gehen ja davon aus, dass der Mensch eben nicht nur einmal auf Erden lebt, sondern dass es wiederholte Erdenleben gibt. Eben, damit wir uns entwickeln können. Und das ist ja, selbst wenn man es jetzt nicht geistig schaut, vielleicht gleich, so unplausibel ist es ja nicht. Wenn man annimmt, dass der Mensch wirklich etwas ist, was sich weiterentwickeln soll, ja bitte, wie viel kriegen wir denn in einem Erdenleben wirklich weiter? Können wir mit gutem Gewissen sagen, gut, jetzt habe ich 70, 80, 90 Jahre, 100 Jahre vielleicht gelebt und jetzt bin ich perfekt. Ich habe alles erledigt, was zu erledigen gibt. Ich glaube, das traut sich niemand wirklich sagen. Aber zu dem Zustand müsste man mal hinkommen. Dann wäre der rechte Zeitpunkt zu sagen, danke, ich brauche keine irdische Inkarnation mehr. Ich kann jetzt meine Entwicklung auf anderer Ebene weitermachen. Das heißt nämlich immer noch nicht, dass wir so perfekt sind, dass dann nichts mehr notwendig wäre. Aber zumindest müsste man es dann nicht mehr auf Erden inkarnieren, sondern wir würden in einen anderen Zustand oder wir werden in einen anderen Zustand übergehen. Und die Perspektive, die Zeitperspektive ist in Wahrheit unheimlich kurz. Wenn ich sage, es fängt im 6., 7. Jahrtausend an, dass die ersten Menschen beginnen, sich nicht mehr zu inkarnieren, weil sie so weit sind. Also Rudolf Steiner nennt ganz konkret ein Datum, wo das beginnt, um das Jahr 5700 fängt es an. Das ist eigentlich ein Augenblick in der Erdentwicklung. Das ist ja fast nichts. Ja, natürlich. Aus unserer menschlichen Perspektive jetzt ist schon ein Randl. Aber wenn man denkt, nach 5000 Jahre, da stehen wir jetzt so am Anfang der ägyptischen Kultur. Wenn wir zurückschauen. Also so weit in die Zukunft noch. Und dann fängt es an, dass Menschen sich nicht mehr inkarnieren. Erst Einzelne, es gibt jetzt schon welche, die es nicht mehr brauchen. Das sind halt dann hohe Eingeweihte, die halt eine schnellere Entwicklung durchgemacht. Das sind aber wirklich ganz vereinzelt. Ja, aber das sind Einzelfälle und ich habe auch gesagt, es gibt auch darunter welche, die sich trotzdem, um den anderen zu helfen, trotzdem noch inkarnieren. Obwohl sie es eigentlich für sich nicht mehr bräuchten. Ja, also da steht einiges vor uns. Ja, also wir arbeiten jetzt jedenfalls schon mit an der Entwicklung des neuen Jerusalem, also dieser künftigen Erdenwelt, wenn ich so will, oder der verwandelten Erdenwelt, und dann folgen noch zwei. Und diesen künftigen Zuständen entsprechen jetzt auch Entwicklungsglieder oder Entwicklungsprozesse, die in unseren Wesensgliedern, nennen wir es einmal so, also bis jetzt haben wir gehabt physischer Leib, Ätherleib, Astralleib und unser Ich, das Zentrum des Ganzen. Und dieses Zentrum, das Ich, ist aufgerufen, einmal sich selbst zu verwandeln. Ja, nicht nur sich zu verwandeln, sich selbst zu schaffen. Weil, das Ich, was ist denn das Ich? Das Ich ist eigentlich etwas rein Geistiges, eine Kraft, die von jenseits des Kristallhimmels kommt, also aus dieser Raum- und zeitlosen Welt, und sie schafft sich selbst. Das Ich kann ich nicht einmal mehr unter den Begriff des Seins fassen, weil es ist nicht. Wenn man wer sagt, den Geist, den gibt es ja nicht, der existiert nicht, sage ich, ja eh nicht. weil in, wie ein Gegenstand oder so existiert er nicht, auch nicht wie eine Flüssigkeit oder wie ein Gas, ja nicht einmal wie Wärme. Aber er schafft sich ununterbrochen und erzeugt Wirkungen. Und durch diese Wirkungen gestaltet er die Schöpfung, gestaltet er sich selbst, zumindest mit ein bisschen. Wir fangen an damit. Und das tun wir jetzt schon, sonst hätten wir kein Ich. Also unser wirkliches Ich ist das, was sich wirklich ununterbrochen selbst schafft. Bild, was ich oft schon jetzt genannt habe, der Phönix, der aus der eigenen Asche immer wieder entsteht. Das passiert ununterbrochen, in Zeitlosigkeit geradezu, erneuern wir uns, unser Ich. Unser Ich, es schafft sich stets neu und ist doch immer dasselbe, das ist paradox, nicht wahr? Trotzdem sind wir immer wir selbst. Gerade dadurch. Ja, aber es ist nicht zu fassen, ja?
Gibt es ein besseres Ich, wenn ich mich weiterentwickle?
Ja, es entwickelt sich weiter, das heißt, es bekommt mehr Wirkungskraft, dadurch mehr Schaffenskraft. An dem kann, das heißt, man kann das Ich zwar selber nicht fassen wie ein Gegenstand oder nicht einmal wie ein Lufthauch oder wie eine Wärmeströmung, aber ich kann es erkennen an seiner Fähigkeit, schöpferische Taten zu setzen. Bei einem Künstler sieht man das schön, wie er sich entwickelt. Nicht, weil es entwickeln sich nicht die Kunstwerke von selber, sondern er entwickelt sich. Und wenn ich schaue, 10 Jahre später, aha, ist in seinem Werk was Neues zum Ausdruck gekommen. Da ist was dazugekommen. Ja. Ja, es ist von es ist ja natürlich.
Wunderschönes.
Natürlich. Also bei jedem Künstler ist es der Fall, wenn er wirklich ein Künstler ist. Dann entwickelt sich was und es kommen neue Perspektiven wieder hinauf und man denkt sich, mein Gott, vor 10 Jahren, das war ja noch gar nichts. Obwohl es eh was ganz Tolles war, aber es ist etwas dazugekommen, weil man was gelernt hat. Und das heißt, wenn ich jetzt nur diese Tatkraft herausnehme, die diese Kunstwerke schafft, dann habe ich da das Ich drinnen. Diese Tatkraft als solches ist es. Und damit es sich natürlich in der physischen Welt betätigen kann, braucht es halt den ganzen Rest. Es braucht den physischen Leib natürlich, sonst könnte man keinen Pinsel halten oder auch nicht sprechen oder sonst was oder schreiben. Und es braucht den Ätherleib, der physische Leib muss Leben irgendwie können. Es braucht Bewusstseinsträger, also den Astralleib, das ist zunächst einmal das niedere Bewusstsein und dann kommt das Ich hinein, das jetzt wirklich schöpferisch tätig wird und das sich seiner selbst an diesen anderen Körperhüllen und auch an der sinnlichen Außenwelt bewusst wird. Und das lernen wir hier. Und darum brauchen wir auch das feste Element, wir brauchen dieses fest drauf stehen und immer uns selbst aufrichten müssen, dabei uns selbst halten. Dadurch haben wir es immer im Hintergrund, das Ich-Bewusstsein. Wir brauchen dieses sich unterscheiden können von den anderen Menschen, aber auch von der Natur draußen, uns gegenüberstellen. Das geht halt nicht, wenn man Gasströmung in der Sonne ist, ist das schwierig. Aber wir können uns klar gegenüberstellen. Da bin ich und da seid ihr. Das ist ganz deutlich einmal. Im Seelischen, im Geistigen geht es nicht. Ich habe euch ja schon geschildert, in der geistigen Welt oder schon in der Seelenwelt sind die Seelen ineinander, miteinander. Da kann ich nicht sagen, ah, interessant, Servus, Seele sowieso. Schaust aber heute ein bisschen blass aus. Das funktioniert nicht, sondern es ist ein seelisches Erlebnis. Raumlos, wo ich nicht sagen kann, ist es in mir, er ist in mir, ich in ihm, ich in allen. Es ist ein seelisches Erlebnis und ich muss erst herausfiltern eigentlich. Das ist auch die Schwierigkeit dann am Anfang, wenn man hinübergeht, also zum Beispiel nach dem Tod, sich da zurechtzufinden. Man hat selber gewisse seelische Erlebnisse, jetzt tauchen andere auf und das durchdringt sie. Ich muss einmal unterscheiden, wenn, hoppla, wer bin ich, wer sind Sie sozusagen? Weil es ist, man ist eins mit ihnen in gewisser Weise. Und trotzdem lernt man also diese Unterschiede kennen, wenn man genug Ich-Bewusstsein mitgebracht hat. Und da hilft gerade also auch das Erlebnis des Todes in Wahrheit. egal ob man es jetzt in dem Moment direkt sofort gleich erlebt oder ob es dann im Nacherleben ist. Das spielt eine große Rolle. Wenn ich vorher gesagt habe, dass diese Ausscheidensprozesse sind wichtig für unser Bewusstsein. Na, was ist der größte Ausscheidungsprozess, wenn wir unseren ganzen Körper, unsere ganzen Leibeshüllen ablegen? Das ist eigentlich ein gewaltiger Bewusstseinsimpuls. Das ist ein gewaltiges Licht, das aufleuchtet. Das trägt uns eigentlich bis zur nächsten Geburt durch. Das leuchtet uns. Das ist am Anfang so stark, dass man es unter Umständen, dass man geblendet ist davon, gar nichts mitkriegt. Und man sieht dann die geistige Welt oder die Seelenwelt deswegen nicht, weil man geblendet ist. Nicht, weil man blind wäre, oder nicht weil es finster wäre, sondern weil man blind ist vor Helligkeit. Und das ist das eigene Licht, das man mitnimmt. Weil im Geistigen sieht man sowieso immer nur das oder so viel, als man selber ein Licht mitbringt. Da ist es eben anders, da kann ich nicht sagen, aha, die Sonne leuchtet, ja. Nein, ich muss einmal leuchten, damit ich das andere sehe im Geistigen. Also da fängt schon an, dass ich muss über sich hinaus strahlen und seine Umwelt, seine Umgebung, seine geistige Umgebung erhellen. Dann bekomme ich was mit. Wenn das wenig strahlt, dann kriege ich halt wenig mit.
Das ist dann unsere Ausstrahlung.
Das ist unsere Ausstrahlung, die erhält uns die anderen Seelen, die da sind. Ansonsten sind wir gefangen in uns und das erleben wir eigentlich als Finsternis. Wir sind auf uns selbst zurückgeworfen.
Dadurch kann man sich auch seelisch mit dem anderen verbinden.
Dadurch kann man sich seelisch mit dem anderen verbinden, absolut. Und hier im Erdenleben üben wir es halt ein bisschen. Aber dort ist es dann ganz stark, dass wir wirklich im Seelischen des anderen leben. Aber im wirklichen Seelischen. Warum betone ich im wirklichen Seelischen? Weil wir den ganzen Umfang unseres wirklich Seelischen ja normalerweise in unserem Erdenleben nicht einmal ahnen. Wir haben ein bisschen was wir uns bewusst machen, dadurch, dass wir uns spiegeln, am physischen Leib namentlich. Lebensleib spielt auch eine Rolle, Astralleib spielt eine Rolle, aber wir sehen eigentlich unser Spiegelbild in Wahrheit nur. Und das Spiegelbild ist in Wahrheit viel blasser und vor allem wirkungslos. Etwa ein Spiegel gibt mir keine Ohrfeige. Die muss ich mir selber geben. Wenn ich das im Spiegel sehe, dann muss ich mir selber die Ohrfeige geben. Der Spiegel, mein Bild im Spiegel gibt mir keine von sich aus. Er tut gar nichts. Und so ist es mit dem Bewusstsein, das wir im Alltag erleben auch. Es ist eigentlich ein Spiegelbewusstsein. Und entweder durch geistige Schulung oder dann nach dem Tod kommt es von selber, aber auch nur, wenn wir eine gewisse Vorbereitung haben, in Wahrheit, dass es gut kommt, dann tauchen wir in die seelische Wirklichkeit erst ein, in unsere eigene und in die der anderen. Und das ist aber gerade das, was wir durch geistige Schulung hier schon vorausnehmen können, dass wir in die Wirklichkeit des Seelischen, in die Wirklichkeit der Seelenwelt eintauchen, also sowohl unseres eigenen Seelischen, als auch das unserer Mitmenschen bis zu einem gewissen Grad. Aber eben in das Wirkliche, nicht in das Spiegelbild. Das heißt also zum Beispiel nicht, okay, der ist jetzt geistig entwickelt und der belauscht jetzt, was denkt denn der gerade, was fühlt er denn gerade und was der denkt jetzt nicht, der blöde Kerl. Das ist es nicht. Und dieses Spiegelbewusstsein, das ist wirklich nur unseres. Das ist unser Spiegel, in den schauen wir rein. Also in der Regel kann da wer anderer nicht reinschauen über den Spiegel. Das uns über die Schulter gucken sozusagen, das geht in der Regel nicht. Aber in was man hin sehr wohl, womit man sich verbinden kann, ist sein wirkliches Seelisches, was sich für den innerlich zunächst nur spiegelt. Davon kann man schon was ahnen. Aber da, das ist eben anders, dieses Erlebnis. Wir werden sowieso darauf noch ausführlicher kommen, weil das sehr, sehr wichtig ist. Also was ist die seelische Realität im Gegenteil zum seelischen Spiegelbild. Ich erweite auf dem Thema deswegen sehr herum, weil da oft so ein Missverständnis ist, dass sich durch unsere ganze, nicht nur neuzeitliche, sondern schon seit der griechischen Zeit fängt es an, Kulturentwicklung und philosophische Entwicklung durchzieht, dass man immer mehr verwechselt hat, das Spiegelbild mit dem wirklich Seelischen. Vom Geistigen rede ich noch gar nicht. Und dadurch sind so viel, unheimlich viele Probleme entstanden. Wie wirkt das Seelische auf das Körperliche? Wie wirkt das Spiegelbild, das ja eigentlich kraftlos ist, wie wirkt das aufs Körperliche? Ja, das Spiegelbild gar nicht. Das wirkliche Seelische, das wirkt auf ganz andere Weise. Und wir kriegen es halt zunächst im Äußeren nur durch das Spiegelbild aber mit, was da passiert. Wir haben dadurch nämlich auch, und wir brauchten das ja auch, um unser Selbstbewusstsein zu entwickeln, dass wir in Wahrheit ja die Außenwelt auch nur als Spiegelbild erleben. Da steckt ja viel mehr dahinter. Wir sehen nur eine äußere Spiegelung davon. Das ist noch nicht die Realität. Da steckt viel mehr dahinter. Da stecken ja viele geistige Wesenheiten dahinter. Das wäre die Wirklichkeit. Im Grunde gerade das Mineralische ist das Toteste. Da wirkt nichts mehr. Das ist abgestorben. Es ist Realität geworden, aber nicht mehr Wirklichkeit. Es wirkt nicht mehr. Von selbst. Etwa ein Stein, von selber tut er gar nichts mehr. Er muss von außen bewegt. Er kann zersprengt werden oder er kann herunterfallen. Aber von sich aus tut er eigentlich nichts. So wie es die Physik dann beschreibt. Also der Körper wird bewegt durch äußere Kräfte. Und so stellt man sich das halt dann vor. Und bei uns letztlich stellt man sich es auch so vor. Da wirken halt die Teile irgendwie aufeinander. Und dann ist die Frage, wer steuert das? Wo kommt das her? Und dann hat man die Schwierigkeit, aha, aber das Spiegelbild, das wir da haben, weil das ist zumindest manchen aufgefallen, dass das eigentlich keine Kraft hat da drinnen. Man braucht ja nur den Unterschied einmal dieses inneren Spiegelbilds nur zum äußeren Erleben nehmen. Wenn man sich die Welt anschaut und jetzt die Augen zumacht, und jetzt habe ich die Vorstellung davon, von dem, was ich gesehen habe, also die Erinnerung. Wie detailreich ist die? Da muss man schon sehr gut üben, dass das näher kommt zumindest dem. Also wenn man sogar die Augen zumacht, was habe ich denn da jetzt alles gesehen? Naja, ich habe ein paar Leute sind da gesessen unter dem Fenster. Da ist aber egal. Aber wenn ich jetzt schon frage, wie viele Bücher sind da und wie viele Blätter hat der Baum dahinter, ist das Baumerl. Kommt nicht. Also schon das ist blass. Also jetzt ist das. Und trotzdem ist das auch nicht die Außenseite. Die eigentliche Wirklichkeit, das Leben, das drinnen ist, sehe ich schon nicht.
Die Emotion,
die drinnen ist, sehe ich, wenn auch nur der äußeren Reaktion und der Grimasse, dass er halt giftig da reinschaut oder fröhlich da reinschaut, wie auch immer. Ich sehe nur die äußere Seite. Also das ist auch noch nicht die Wirklichkeit. Und daher waren alle Versuche natürlich zum Scheitern verurteilt, zu erklären, wie wirkt mein seelisches Spiegelbild aufs Körperliche. Gar nicht. Genauso wie das Bild, das sich im Spiegel zeigt, auch nichts bewirkt. Nirgends. Es verändert den Spiegel nicht weiter. Es verändert mich vielleicht, dass ich sage, mein Gott, heute habe ich jetzt schon viel. Dann bin ich ein bisschen traurig oder so. Ja. Aber direkt tut er mir nichts.
Ich glaube, meine Einstellung erwartet zum Beispiel.
Ja, sehr gut.
Ja, aber die Seele macht auf der anderen Seite sehr wohl die Körperkraft.
Ja, natürlich. Ja, das wirklich Seelische arbeitet im Körper. Natürlich. Darum ist es eine ganz entscheidende Sache, wie ich mich seelisch zu gewissen Dingen einstelle. Nehmen wir nur her jetzt die Covid-Geschichte, das Thema. Ja, wenn ich den ganzen Tag Angst habe vor Ansteckung, was könnte passieren vor der nächsten Katastrophe, ja, dann schwäche ich meinen ganzen Organismus, weil das Seelische wirkt weiter auf den Ätherleib, auf die Lebenskräfte, sprich Immunsystem, das dahinter steckt, schwächt es komplett und dann passiert eh das, vor dem ich mich die ganze Zeit schon gefürchtet habe, ich kriege endlich meine Ansteckung. Weil ich es eigentlich im Grunde systematisch herbeigebetet habe. Ich meine, ich will das jetzt nicht verallgemeinern, es gibt natürlich Fälle, wo Menschen durch Schicksalsschläge oder sonst wo der Ätherleib, also die Lebenskräfte geschwächt sind und dann ist natürlich auch die Gefahr, dass es passiert. Also es gibt viele Einflusskräfte, aber eins, was sicher wirkt, ist also einfach eine Heidenangst davor haben. das wirkt ganz sicher, weil die ganzen Viren oder sonstiges sind allgegenwärtig. Allgegenwärtig, alle. Wir brauchen sie sogar. Ich meine, die haben eine wichtige Aufgabe in der ganzen Evolution, weil die Genmaterial zwischen den Arten und Gott wo hin und her tauschen, das ist einer der wichtigsten Motoren der Entwicklung, äußerlich halt im Physischen. Also wir brauchen es genauso, wie wir die Bakterien brauchen, das hätten wir ohne Darmbakterien. Das hätte man schlecht ausschauen. Wir wissen das, wenn man einmal Antibiotika schlucken muss, ist die Darmflora kaputt, sprich die Bakterien, dann ist einem übel und man braucht wie ein Durchfall und sonstiges, weil das nicht funktioniert. Also wir leben geradezu von diesen kleinen Dingen. Und Viren sind an der Grenze im Übrigen zwischen einem kristallinen und einem Lebewesen. Sie sind eigentlich kein Lebewesen. Ein Virus ist eigentlich kein, weil selbstständig kann er gar nichts. Er ist ein Splitter eines Lebewesens, so sind sie auch entstanden. Sind Splitter aus dem Erbmaterial, aus dem Zellkern von Lebewesen. Das heißt, wenn da der Zellkern zerstört wird, die Erbmasse drinnen zerstört wird, zersplittert wird, dann verteilen sich die und manche dieser Splitter kriegen dann eine Eiweißhülle rundherum und das ist ein Virus. Und sowas entsteht immer wieder neu. Aber die haben eine große Aufgabe, weil sie dann jetzt dieses Erbmaterial weiter transportieren und bringen sie in die ganze Welt hinaus. Und andere Lebewesen haben die Chance, die aufzunehmen und das Positive, was da drinnen steckt, für sich zu nützen. 99% der Viren sind eigentlich positiv und haben eine unverzichtbare Rolle in der Natur draußen. Also der Herr kann auch nie die Devise sein, jetzt rot man alle Viren aus, die es gibt. Es ist nämlich durchaus auch eine Gefahr, dass dann die gefällten Viren auch ausgerottet werden, die eigentlich positiv sind.
Also diese Impfung ist sicher eine große Gefahr.
Ist ein Problem, ja. Ist ein großes. Es ist, ja, ich will es jetzt gelinde ausdrücken. Es ist erstens ein Humbug natürlich, weil diese Viren auch natürlich eine sehr schnelle Veränderungsrate haben. Alle, das kommt dazu. Die sind ja gerade die für Veränderungen auch sorgen. Da ist also ständig was in Bewegung. Und man kommt nicht hinten nach. Also jede Impfung ist eigentlich immer im hinten nach sein. Bis die fertig ist, ist der Virus schon wieder anders geworden. Und das ist die Frage, wie gut er dann wirkt. Das ist die ganze Geschichte mit allen Impfungen. Ist das also mit der Grippeimpfung genauso. Das ist immer im Grund hinten nach. Man versucht was zu ahnen, dort ist ein neuer Stamm entstanden, der verbreitet sich langsam, also gut, machen wir eine Impfung gegen den, dann hofft man, dass es eine Zeit lang funktioniert, bis das irgendwo anders angekommen ist. Aber es ist vage irgendwo. Aber für die Pharmaindustrie ist es ein goldenes Nasel. Bitte. Und vor allem, man muss denken, Schutzimpfung ist ein Riesengeschäft, weil da impfe ich ja Gesunde in Wahrheit. Das ist ja das Ziel. Und das heißt, das vervielfacht das Geschäft. Etwa selbst wenn es nur jetzt 20-30% durchimpfen, ist das immer noch sehr, sehr viel. Weil so das alles, was die Kranken ist, das ist eine vergleichsweise müde Zahl dagegen. Also das darf man nicht unterschätzen, dass das natürlich eine Riesenrolle auch spielt dabei. Aber
Das schwächt das Immunsystem,
macht es träge, natürlich, weil ich ihm eigentlich schon eine fertige Immunantwort gebe. Und das, oder weil es kommt jetzt darauf an, ob es eine passive Impfung ist, ob es eine aktive Impfung ist, aber es ist jedenfalls so, dass es das Immunsystem nicht fördert in seiner eigenen Entwicklung, weil das sollte eigentlich dafür zuständig sein. Und das ist so die Spitze eigentlich der Lebenskräfte des Ätherleibs, also wo er mit dem Physischen zusammenstoßt, könnte man sagen, und wo er jetzt reguliert einfach, was rein soll und was nicht rein soll. Was wieder ausgeschieden gehört, was zerlegt gehört sozusagen und wieder danke, kreuz euch die Einzelteile, oder was integriert wird, was aufgenommen wird. Es ist im Übrigen auch für das Herausbildung der Individualität, allerdings tief unterbewusst, auch ganz wichtig. Weil dadurch ist, ja, gerade im Immunsystem ist auch jeder Mensch eine Individualität. Durch das, auch mit welchen Umgebungen er, mit welchen Infektionen er zu tun hatte, mit welchen Viren und so, das ist eine ganz eigene Biografie sozusagen, die dahinter steckt. Und das erzeugt ein einzigartiges, individuelles Immunsystem. Und das zu erwerben, hat aber dann auch eine Rückwirkung auf das Ich-Bewusstsein letztlich. Auch wenn das noch ganz dumpf ist, aber es bildet einen Hintergrund. So wie das, wie wir das Knochensystem brauchen, dass wir uns damit selbst aufrichten können, aber wir brauchen es. So hilft uns auch das Immunsystem, zu uns selbst zu finden. Das ist ganz wesentlich dabei auch. Und daher ist an sich die Auseinandersetzung mit Viren wichtig und gut, auch mit welchen, die halt dann Probleme erzeugen.
Macht uns stärker eigentlich.
Ja, macht uns letztlich stärker. Ich meine, jetzt will ich nicht schimpfen gegen alles und Ding. Es ist halt heute so, dass das sehr verbreitet ist, der Impfwahn. Man kann es überziehen, aber natürlich in Einzelfällen kann man mit Impfungen, vor allem wenn die Krankheit schon ausgebrochen ist, kann man jetzt was bewirken, weil zum Beispiel das Immunsystem desjenigen zu schwach ist. Dann ist es allerdings eine Impfung mit abgetöteten Keimen. Und ja, aber bei vielen Dingen weiß man halt heute nicht, in Wahrheit, wie viel man hineinpfuscht in eine viel, viel weisheitsvollere Tätigkeit. Wir bilden uns halt heute so viel ein auf unser Wissen, nur das ganze Wissen, das ganze biologische, medizinische Wissen aller Krankenhäuser, aller Bibliotheken zusammengenommen, ist eine Kleinigkeit gegen dem, was in der kleinsten Zelle abspielt, an Weisheit.
Wenn wir bis jetzt 10 Jahre gebraucht haben, um eine seriöse Impfung auf den Markt zu bringen,
ja.
Jetzt schaffen wir es in einem halben Jahr.
Ja, natürlich. Da ist viel Wunschdenken, vor allem solches Wunschdenken dabei. Das wird funktionieren wahrscheinlich, also das traue ich mir schon dazu sagen. Ja, also unser Ich ist sehr gefordert. Aber gerade daran wird es stärker. Auch dort eben, wo es strauchelt und wieder aufstehen muss, da wird es besonders stark. Das ist halt leider Gottes eine vielleicht unerfreuliche Wahrheit aufs Erste, aber wir lernen gerade an den Schwierigkeiten, die wir überwinden. Wir lernen dort, wo wir einen Schritt über die Grenze hinaus in ein Neuland tun. Solange wir nur in unseren Gewohnheiten leben, da braucht man unser Ich nicht. Aber die Tiere kennen das auch wunderbar. Das geht wunderbar, aber die wirkliche Bewährungsprobe fürs Ich ist immer der eine Schritt über die Grenze hinaus, nämlich über die Grenze der Fähigkeiten hinaus, die ich bis jetzt hatte. Es ist eigentlich, ja, es ist die eigenen Schranken überschreiten. Darum gibt es den wunderbaren Satz beim Goethe, der die Manta sagt es, wenn der Faust im zweiten Teil in der klassischen Walpurgisnacht führt sie ihn dann in die Unterwelt hinunter und ab dem Zeitpunkt ist er zunächst einmal in der klassischen Walpurgisnacht nicht mehr anwesend, weil er da hinunter verschwindet. Und was sie sagt ist, den lieb ich, der Unmögliches begehrt. Der genau das begehrt, was ihm jetzt in dem Zeitpunkt zunächst noch unmöglich ist. Genau den Schritt darüber hinaus. Also dorthin zu gehen, wo gerade die Fähigkeiten, die ich jetzt habe, noch nicht ausreichen. Wo ich einen nächsten Schritt zumindest tun muss. Das Ich macht es eigentlich dauernd. Nur dort ist das Ich tätig. Wer sich immer im kleinen Kreis, im Vorgartel bewegt, macht sein Ich eigentlich gar nicht rege. Also es ist immer dieses Hinausgehen, da stolpert man halt auch manchmal, das gehört halt auch dazu. Das lässt sich nicht vermeiden. Aber im Ich, das ist ja die frohe Botschaft, könnte man geradezu sagen, steckt ja eine immense Kraft drinnen. Ich will den Satz nicht jetzt schon wieder zitieren. Also, aber die ganze Christuskraft steckt drinnen. Die ganze Kraft, die der Christus hat, steckt potenziell drinnen. Wir müssen nur wollen, sie zur Wirkung zu bringen, sie uns zu eigen zu machen eigentlich. Aber es ist unsere eigene Tat dann, das ist das Wesentliche. Das macht niemand anderer für uns.
Der Satz ist schon toll, so oft zu hören.
Ja, na dann sage ich Ihnen, ja, er ist toll. Ich lese ihn jetzt sogar vor. Danke für die Aufforderung. Ich sage es eh so gern.
2 Jahre in Paris.
Ja, genau.
Ich sage es ja so gern.
Genau.
Das habe ich noch nicht gelegt.
So. Ich muss ihn jetzt nur finden.
Kannst du ihn noch nicht auswendig?
Na, auswendig kann ich ihn schon. Wenn ich ihn jetzt nicht gleich finde, dann sage ich ihn eh auswendig.
Okay.
Ja, eben. Also eben wurde gesprochen in der 4. Gemeinde in Kleinasien, das entspricht der griechisch-lateinischen Zeit. Also wir haben gesagt, die 7 Gemeinden entsprechen 7 Kulturepochen eigentlich. Davon ist die 4. eben die griechisch-lateinische Zeit, die geht aber bis zum Ende des Mittelalters in Wahrheit. Das ist also dieser griechisch-lateinische Geist, der da durchgeht, der heute noch nachwirkt, aber deutlich ist dann Ende des Mittelalters ein Einschnitt. Und das ist dann die 5. Gemeinde sozusagen, in der wir heute stehen. Aber in der 4., da wo das Erdenleben des Christus ist, wo Gott Mensch wird, und das geht es nicht, es geht um die Menschwerdung Gottes und die passiert, habe ich auch das letzte Mal gesagt, in jedem Menschen, schrittweise halt. Da ist es einmal die große Tat zur Zeitenwende, aber im Kleinen passiert das bei jedem Menschen und das geht's. Dass wir diese Kraft, die früher eben von außen, von oben oder wie immer gekommen ist, dass die aus unserem Ich-Zentrum kommt und dass sie jetzt als unsere Kraft tätig ist. Nicht, dass wir jetzt von innen plötzlich der Zwang kommt, sondern diese Kraft kommt jetzt von innen, aber sie wird unsere Kraft. Aber wir müssen es wollen. Aber dann kommt eben dieser schöne Satz, die gleiche Vollmacht des Ich soll ihm eigen sein, die ich von meinem Vater empfangen habe. Das sagt der Christus. Die gleiche Vollmacht des Ich. Also da ist kein Unterschied, nicht der geringste. Die volle Kraft ist uns im Prinzip zugänglich, nur wir müssen sie uns halt nach und nach erobern. Das ist nicht mit einem Schnipp, sondern wir haben sie eigentlich, weil wir sie uns erarbeiten, könnte man sagen. Sie wird uns nicht einfach geschenkt. Sie wird uns ermöglicht, oder es wird uns ermöglicht, dass wir sie uns erwerben im Zuge unserer Entwicklung. Das ist der Punkt. Aber es ist sozusagen nirgends gesagt, bis daher und weiter dürft ihr nicht aufsteigen. Sondern es ist uns keine Grenze gesetzt. Die Grenze ziehen wir jedes Mal und überschreiten sie hoffentlich. Und das ist genau dieses, das unmögliche Begehren sozusagen. Immer wieder. Immer wieder. Das steckt dahinter. Ja, um wieder zu unserem Thron ein bisschen zurückzukommen, was dort steht, was jetzt hineingehört. Das gläserne Meer, von dem hier die Rede war. Und vor dem Thron etwas wie ein gläsernes Meer, als wäre es aus Kristall gebildet. Das gläserne Meer ist die Mineralwelt, die Kristallwelt. Das heißt jetzt, die Erdenentwicklung, die ist jetzt angesprochen damit. Dort, wo eben genau das mit dem Ich werden kann, dass sich durch diese Kristallkräfte seiner bewusst wird, seiner selbst bewusst wird. Es sind sozusagen in Wahrheit dieselben Kräfte. Dieselben Kräfte, die den Kristall bilden, draußen als Mineral haben wir in unserem Ich. Und ja, wenn wir in uns die Ich-Kraft wirklich ergreifen und daraus tätig werden, dann vergeistigen wir als nächstes alle unsere Leibeshüllen. von denen wir schon gesprochen haben. Also als nächstes um das Ich herum der Astralleib, der Ätherleib, der physische Leib. Wir fangen an, daran zu arbeiten. Das Ich ist das, was sich selbst schafft, aber was jetzt auch beginnt, umzuschaffen. Den Astralleib umzubilden zu einer eigenen Schöpfung, wenn man so will. Wir haben ihn zunächst einmal für unser Erdenleben verliehen bekommen. Jetzt beginnen wir ihn zu verändern, sodass er wirklich unser eigener wird. Und dann nennt man es nicht mehr Astralleib, beziehungsweise diese Kraft, die ihn neu schafft, sondern das nennt man jetzt das Geist selbst. Das ist der verwandelte Astralleib oder besser gesagt die schöpferische Kraft, die einen Astralleib komplett verwandeln, ja in letzter Konsequenz sogar aus dem Nichts heraus schaffen könnte, wenn wir das Geist selbst voll entwickelt haben. Dann wäre unsere Schöpferkraft bereits so weit, dass wir zwar noch nicht eine äußere Welt erschaffen können, aber wir können zumindest einen Astralleib aus nichts heraus erschaffen. Das ist schon was. Das ist schon was. Und das hat für die Zukunft eine ganz große Bedeutung, weil wir müssen diese Fähigkeit haben, zum Beispiel um unser Karma aufzulösen, unser Schicksal. Unser Schicksal macht nämlich im Grunde, kann man es mal sagen, hauptsächlich Flecken in unserem Astralleib. Wir kriegen jetzt einen Astralleib bei der Geburt mit, der kann ohnehin schon ein bisschen belastet sein durch die Inkarnationsbedingungen. Da spielen die Eltern eine Rolle, da spielt die Zeitsituation eine Rolle. Also heute ist es schon von Haus aus einmal anzunehmen, dass der Astralleib einmal belastet ist. Einfach, weil wir gegenüber der äußeren Umweltverschmutzung haben wir noch viel stärkere seelische Umweltverschmutzung in Wahrheit. Da hat sich viel abgelagert einfach. Das hat schon früh begonnen und es geht munter weiter. Also das heißt, es sind schon dadurch schwierigere Bedingungen. Aber in dem Maße, in dem ich über Geist selbst verfüge, bin ich nicht angewiesen auf das, was halt vorhanden ist, sondern ich kann Neues erschaffen. Kann zumindest in diesen Astralleib, der mir verliehen wird, bessere Elemente einbauen. Anfangs sehr zart, ganz wenig. Und ich kann vor allem, wenn ich es schaffen kann, ist immer zugleich verbunden die Fähigkeit, Vorhandenes aufzulösen. Aus dem Nichts schaffen können heißt auch, ins Nichts auflösen können. Das heißt, ich kann auch da Schlechtes, Astralisches nicht nur läutern, verändern, soweit es möglich ist, sondern ich kann es überhaupt auflösen. Das heißt, ich kann, weil Läuterung im ursprünglichen Sinn heißt, ich scheide aus meinem Astralleib die negativen Kräfte aus. Über das haben wir schon gesprochen. Ja, aber dann sind sie nicht weg. Dann sind sie in der Welt noch immer vorhanden. Sie sind seelisch vorhanden. Und das heißt, sie wirken im Seelischen, die Erde begleitet im Seelischen der Menschen drinnen, in den Seelenkräften, die mit der Natur zusammenhängen, da sind diese Kräfte da. Und das ist so wie eine Art Seelenabfall, der vorhanden ist. Und dadurch entsteht eine Art seelische Umweltverschmutzung, tatsächlich. Und wir haben in Form unseres Karmas sowieso wie sagt man das bei den Atommüllfässern, sowas haben wir da abgelagert auf Erden. Nicht, weil jedes Mal, wenn wir die Erde verlassen, also in die geistige Welt mit dem Tod wieder übergehen, dann bleiben einmal diese negativen, durch unser Karma bedingten negativen seelischen Dinge in der Erdensphäre. Weil da oben sind die unbrauchbar.
Wenn ich etwas in die Makroebene des Schöpfers sende,
ja.
Was ist dann?
Naja, dann kommt die Auflösung, aber dazu brauchen wir eben diese Kraft des Geist selbst. Das ist genau diese Kraft, die diese Auflösung bewirkt. Aber zunächst einmal ist es so, dass dieses karmische, also dieses verdorbene seelische, das ist der Hauptteil, was das Karma ausmacht, dass das auf Erden oder in der Erdensphäre, könnte man sagen, zwischengelagert wird. Und bei unserer nächsten Inkarnation müssen wir diese Kräfte wieder aufnehmen.
Die haben lieber Wolfgang,
ja, bitte.
Ich dachte, das bleibt in der Mondensphäre.
In der Erdenmondensphäre könnte man sagen. Aber es ist nicht, es ist eben was nämlich wirklich karmisch ist, was also nicht aufgelöst werden kann, ist meistens sehr erdnah. Sagen wir mal so. Ja.
Ja, das
Backel,
das man dann wieder mit abholt.
Das Backel, das man wieder mit abholt. Also ja. es sind die leichteren Sachen bleiben, also wobei die Mondensphäre umschließt ja die Erdensphäre. Also das okay. Heißt, die Erdensphäre ist in diesem Sinn ein Teil der Mondensphäre. Und da ist es eben jetzt so, dass die schlimmsten Sachen sich sehr erdnah ablagern und die leichteren Sachen, die eigentlich dann nicht ins Karma eingehen. Das ist der Punkt, die gehen nicht ins Karma ein. Was wir also in der Erläuterung im sogenannten Karma-Loka, also jetzt kommt der nächste Fegefeuer, heißt es in der Kirche. Und das hat eine gewisse Berechtigung, obwohl die Bilder natürlich manchmal nicht ganz so stimmen, gerade für diese Läuterungszeit. Aber Läuterungszeit heißt, wir leben nach dem Tod eine Zeit lang durch dieses Kamaloka, das hängt mit der Mondensphäre zusammen, und da legen wir gewisse, also läutern wir uns von bestimmten Dingen, das heißt, wir werden sie los, und die gehen nicht in dieser Form in unser Karma ein. Also, aber gewisse Dinge, also das heißt, die wir wirklich jetzt abgetilgt haben im Kamaloka, die nehmen wir nicht eins zu eins wieder auf dann. Aber es gibt eben welche, die wir dort nicht loswerden können, und die bleiben in einer sehr erdnahen Sphäre, und das sind die Pakete, die wir dann in der nächsten Inkarnation wieder aufnehmen müssen und die unser Karma bestimmen. Das ist das Eigentliche. Also die Sachen, die wir uns abgewöhnen können im Kamaloka oder im Fegefeuer, da ist nämlich ein seelischer Läuterungsprozess drinnen, also auch nämlich ein Prozess, wo wir die Ich-Kraft entwickeln, dass wir das wirklich loswerden. Und also, dass es nicht mehr in unserem Karma drinnen ist, dass wir nicht mehr diese Neigung in uns drinnen haben. Und weil es ist ja nicht zufällig, dass wir uns dann gewisse Dinge wiederholen, wenn wir auf die Erde kommen, zu denen wir immer eine starke Anziehung haben. Weil die gehört also zu uns. Das sind gewisse Seelenkräfte, da haben wir es noch nicht geschafft, die so zu verwandeln, dass wir sie loswerden. Und die müssen wir wieder aufnehmen. Die müssen wir jetzt im Erdenleben wieder aufnehmen und sagen, ja, das müssen wir aber bearbeiten. Weil Karma besteht einmal im Prinzip einmal drin, diese Schädigungen im Astralleib letztlich endgültig auszuscheiden. Und nicht nur auszuscheiden, sondern wirklich aufzulösen. Solange nämlich die nicht aufgelöst sind, kann die Entwicklung nicht über die jetzige Erdentwicklung hinausgehen. In Wahrheit. Nicht das neue Jerusalem bilden, also die nächste Stufe. Oder, beziehungsweise, wenn ein Teil der Menschen das macht, der andere Teil nicht, dann wird es halt so sein, dass dieser neue Jupiter, also dieser neue Jerusalem, Steiner nennt es auch neuer Jupiter, darum habe ich das jetzt verwendet, dann wird der sehr ärmlich sein, wenn da nicht genügend Menschen sind, die alles das abgelegt haben, was das stören würde. Aber es wird dann von denen, die das nicht geschafft haben, eine Art Nebenplaneten geben. So wie es jetzt, wir halt von einem Mond umkreist sind, wird es halt dann einen Ort Nebenplaneten oder Mond oder sowas geben, wo sich die Menschen auch finden, die nicht geschafft haben, ihr Karma voll aufzuarbeiten. Das ist das Problem.
Die bedingungslose Liebe nicht leben konnten.
Ja, die sie nicht leben konnten und die auch nicht offen genug waren, dass sie sich von anderen unterstützen ließen, dadurch, dass ihnen andere vielleicht günstigere Inkarnationsbedingungen verschafft haben. Es gibt alles Mögliche, wir werden darauf eh noch deutlicher kommen. Ich habe das letzte Mal schon ein bisschen was darüber gesprochen, aber wird noch mehr kommen in die Richtung, weil das wird die immer größere Aufgabe, dass es halt so sein wird, weil ein Teil der Menschheit geistig voranschreitet, ein anderer dazu neigt, sich zu verhärten im Physischen, nicht die Kraft findet, aus dem Ich heraus tätig zu werden, dann werden diese Menschen eben Hilfe brauchen. Aber die Hilfe besteht eben nicht darin, dass ich ihnen wirklich ihr Karma abnehmen und ersparen kann. Ich kann ihnen aber bessere Bedingungen schaffen, bis zu dem hin, dass ich ihnen für die Inkarnation meine Leibeswillen zur Verfügung stelle und freiwillig die schlechten Leibeswillen sozusagen annehme, die der sich bauen könnte aus seinem Schicksal. Weil Karma bedeutet ja auch, ich habe ein Problem mit meinem Astralleib, das ist das Hauptproblem, aber ich habe auch ein Problem mit dem Ätherleib und mit dem physischen Leib. Der hat vielleicht jetzt eine Behinderung, eine Störung, sonst irgendwas. Die äußeren Bedingungen, die Umgebung, in die ich hineingeboren werde. Das Problem ist nämlich, je länger ich versäume, mein Karma aufzuarbeiten, in desto schwieriger Bedingungen komme ich hinein. Der ganze Weg läuft eben nicht so, dass man es von Haus aus jetzt den Menschen leichter macht. Dafür müssen wir sorgen. An sich, dadurch, dass der Mensch sich zu wenig entwickelt, reitet er sich immer tiefer hinein. Und wenn er versäumt, in einer Inkarnation das Schicksal aufzuarbeiten, in der nächsten ist es noch schwerer. Es wird nicht leichter, sondern es wird noch schwerer. Und der Punkt ist, es gibt eben auch, um die Freiheit des Menschen zu garantieren, es gibt sogar die Möglichkeit, dass man sich herumdrückt, sein Karma aufzuarbeiten. Zumindest eine lange Zeit. Was eigentlich in die Inkarnation sein sollte, indem ich mich in gewisser Weise mit den Widersachern halt verbünde, geht das, dass ich darum herumkomme. Die Aufgabe, die ich mir eigentlich vornehmen hätte sollen für diese Inkarnation, auszusetzen in der Inkarnation. Und dann kommt die Situation aber in der nächsten Inkarnation wieder. Und sie kommt noch schlimmer. Die äußeren Bedingungen. Und ewig geht es halt trotzdem nicht, dann herumzukommen, aber es wird immer schwieriger. Und das heißt, man braucht dann Hilfe, dass Menschen da sind, gut, ich nehme deine ganz schwierigen Bedingungen auf mich und gebe dir meine, die eben durch meine geistige Arbeit gute Bedingungen sind, bis in die Körperhüllen hinein, ich gebe dir das und übernehme sozusagen deine Umgebung, deine Körperhüllen und quäme mit dem ab. Ich kann aber deswegen nicht sein Karma auflösen. Das muss er trotzdem selber machen. Aber er hat bessere Bedingungen.
Unterstützung
dadurch. Also er wächst in einem besseren, geeigneteren Umfeld auf. Er ist körperlich fitter dafür. Die Lebenskräfte sind besser. Das Astralische, abgesehen von den karmischen Einschlüssen, ist besser. Auch das macht ja einen Unterschied. Das Karma ist schon sein eigenes, das muss er schultern. Aber wenn sonst der Astralleib unbelastet oder weitgehend unbelastet ist, ist es immer noch leichter, als wenn der sowieso schon ganz, ganz düstere Kräfte hat. Und es ist halt so, dass bei der Inkarnation, wenn wir ins Erdenleben herunterkommen, es ist halt so, Gleiches zieht Gleiches an, in einer gewissen Weise in dem Fall. Also gleich und gleich gesellt sich gern. Das heißt, wenn jemand hinten nach ist in der Entwicklung, zieht er auch niederere Astralkräfte an. Das ist das Problem. Und da wird sehr, sehr viele Probleme geben. und darum spricht man ja auch davon, oder Steiner spricht ja ganz deutlich davon, es wird diese Scheidung der Geister geben. Es ist nur die Frage halt, wie viele wirklich auf die negative Seite fallen, die letztlich aus dem Strudel nicht mehr herauskommen. Und die sich dann mit den Widersachermächten verbinden und mit denen gemeinsam letztlich am Ende der Erdentwicklung sich vorbereiten müssen, dafür im nächsten Zustand beim neuen Jerusalem dort nicht dabei zu sein, sondern mit den Widersachern auf einen eigenen Planeten zu gehen. Und da gibt es natürlich, ja, wir werden das vielleicht in den späteren Vorträgen noch näher besprechen, aber es gibt noch eine sehr wesentliche Möglichkeit, so deutlich steht es bei Steiner gar nicht, es steht da noch nicht so direkt drinnen, aber man muss eines bedenken. Wie sind denn überhaupt die Widersacherkräfte entstanden? Ich habe gesagt, sie sind abkommandiert worden oder eigentlich auf göttlichen Ratschluss bestellt worden zu ihrer Rolle. Aber es hat auch etwas damit zu tun, sie wurden schon speziell ausgewählt, weil sie ihre reguläre Entwicklung als geistige Wesenheiten zu langsam vorangetrieben haben, weil sie in gewisser Weise zumindest bei einzelnen Fähigkeiten zurückgeblieben sind. Und dadurch halten sie auch alle Wesenheiten, mit denen sie in ihrer näheren Umgebung zusammen sind, zurück. Und das ist bei den Widersacherkräften der Fall. Und jetzt kommen wir dann schon sehr nahe an unsere 24 Ältesten heran, über die wir reden wollen. Ich werde gleich sagen, wieso das zusammenhängt. Das sind nicht die Widersacherkräfte. Aber es haben, so wie der Mensch jetzt auf der Erde sein Ich bekommen hat und dadurch ein geistiges, wirklich ein eigenständiges geistiges Wesen geworden ist, ein individuelles geistiges Wesen, nachdem vorher schon sein Astralleib, sein Ätherleib, sein physischer Leib vorbereitet wurde, aber hier sind wir Ich geworden. No, so gab es auf den Stufen davor, also als die unsere Erde noch nicht fest war, sondern wo dieser flüssige Zustand war, haben andere Wesenheiten ihre, man könnte sagen, Menschheitsstufe durchgemacht, nämlich sie sind dort zu geistigen Wesen aufgestiegen und haben ein individuelles Ich bekommen, unter anderen Bedingungen. Im Flüssigen ist schon nicht möglich, eigentlich diese Freiheit zu entwickeln, zum Beispiel, die der Mensch hat. Stellt einen freien Wasserstrom im Ozean vor. Ist auch schwierig, sich da als freies Wesen zu entwickeln. Das waren nämlich die Wesenheiten, die heute die Engelwesenheiten sind. Es sind aber welche zurückgeblieben und haben diese Entwicklung nicht ganz auf die notwendige Höhe gebracht. Und die wirken heute als Widersacher, nämlich als die luziferischen Widersacher. Die gehen von dort aus. Das heißt, die waren vor uns Menschen, könnte man sagen, unter anderen Bedingungen. Jetzt sind sie Engel. Und die Luziferischen sind zurückgebliebene Engel. Bezüglich bestimmter einzelner Fähigkeiten. Das ist das, was sie so gefährlich macht. Weil andererseits sind sie natürlich den Menschen überlegen, weil sie haben viele Kräfte, die sonst die Engelwesenheiten auch haben. Und sie haben, wie soll ich das jetzt irdisch sagen, nicht die Skrupel, sie zurückhaltend einzusetzen und nicht zum Schaden des Menschen einzusetzen, sondern sie setzen es ein, wie es nach anderen Kriterien, sagen wir mal so. Obwohl sie nämlich auch nicht ganz die Freiheit haben wie der Mensch. Aber sie sind nahe dran. Gerade die Luziferischen sind nahe dran. Ist ein eigener Punkt. Es hat eigentlich begonnen damit, dass mit den luziferischen Wesenheiten, also mit diesen Engelwesenheiten, es bis zu einem gewissen Grad dann ihr eigener Entschluss dann schon war, gehe den Weg in die luziferische Richtung oder nicht. Da fängt eine gewisse freie Wahl an, die ist aber endgültig dann zunächst einmal. Also aus eigener Kraft können Sie jetzt nicht mehr sagen, na eigentlich das Luzifer-Dasein taugt mir nicht, das ist ungenügend, ich will zurückkehren. Aber da ist ein gewisser freier Entschluss drinnen und auch mit der Entschluss, also mit dem Menschen sich zu verbinden, ihm zu führen oder zu verführen. Sowohl es auch ist. Sie haben ja nicht nur schlechte Eigenschaften, Sie haben gute Eigenschaften sehr wohl auch. Aber es sind ehemalige Menschen, die Widersacher geworden sind, könnte man sagen. Also auf dem flüssigen Planeten waren Sie die Menschen. Unter anderen Bedingungen, nicht so wie wir natürlich. Also ich habe Menschen in dem Sinne, dass sie ihr Ich bekommen haben. Und vorher, auf dem gasförmigen Zustand, was Rudolf Steiner die alte Sonne nennt, wo es also einerseits das gasförmige, andererseits das Licht gab, waren auch Wesenheiten, die damals ihr Ich bekommen haben, weil solche Entwicklungen dienen immer dazu, dass bestimmte Wesenheiten ihr Ich bekommen, also geistige Wesenheiten werden. Dazu sind diese Zustände da. Die sind nicht nur für uns da, sondern auch für andere geistige Wesenheiten. Und diese Wesenheiten sind heute, wenn sie ihre reguläre Entwicklung durchgemacht haben, die Erzengel. Das sind schon höhere Engelwesenheiten. Und wenn ich jetzt ganz zurückgehe, ja, bevor ich ganz zurückgehe, könnte man sagen, ja, was ist dort? Da gab es wahrscheinlich jetzt auch welche, die so nicht ganz das Entwicklungsziel erreicht haben. Das sind die arimanischen Wesenheiten. Die sind früher zurückgeblieben, daher haben sie eine längere Entwicklung hinter sich, sind kräftiger, sind im Wesentlichen auf Erzengelniveau. Bis auf halt einzelne Fähigkeiten, wo sie nicht so weiterentwickelt sind. Und das sind die arimanischen Kräfte. Und wenn wir jetzt noch zurückgehen zum ersten Zustand, zu dieser Wärmewelt, dann haben auch dort geistige Wesenheiten ihr Ich bekommen. Das sind die Urengel. Oder Geister der Persönlichkeit, wie sie Steiner auch nennt. Die Archai. Archai heißt Ur. Sprung, Uranfang eigentlich. Also sie sind die Engel des Uranfangs. Es ist überhaupt interessant bei den Engelnamen. Also Archai, das ist der Ursprung überhaupt der Welt. Vor der Wärmewelt gab es in dem Sinn nichts. Mit dem entsteht die Zeit auch erst, in Wahrheit. Also da, wo die Wärmewelt entsteht, da entsteht auch die Zeit damit. Also dort ist der Ursprung, sie sind Engel dieses Ursprungs, daher heißen sie Archai tatsächlich auch, oder Urengel, wenn man es ins Deutsche übersetzt. Die Erzengel, Archangeloi, die von der nächsten Stufe kommt, die sind nicht mehr die Engel des Ursprungs, aber sie sind Boten des Ursprungs, das heißt sie berichten davon, wie das war. Sie sind Boten des Ursprungs. Angeloi heißt immer Bote, eigentlich. Und Archangeloi ist ein Bote des Ursprungs. Ja, und natürlich bei diesen Urengeln, die also in dieser Wärmewelt ihr Ich bekommen haben, sind auch welche zurückgeblieben. Und das ist eine Stufe, die Steiner unter anderem bezeichnet als die Asuras. Das sind also zurückgebliebene Urengel, wenn man so will. Über die gäbe es sehr, sehr viel zu sagen auch. Die haben sehr viele verschiedene Facetten, im Positiven wie im Negativen auch. Also um nur was zu sagen im Positiven, brauche ich nur erinnern an den Schöpfungsbericht der Bibel, Genesis 1. Da gibt es die 6 Schöpfungstage und der 7. Tag ist der Tag der Ruhe. Ja, diese Schöpfungstage, das sind die Urengel. Die 7 Schöpfungstage sind 7 Urengel, die im Dienste der 7 Elohim im Anfang schufen die Elohim den Himmel und die Erde und so weiter, so geht das ganze Kapitel durch, da wird das Licht erschaffen dann und alles weiter. Und zum Schluss war, endet es dann, ein Tag und eine Nacht. Also Tag und Nacht ist dann Yom Echad, der erste Tag. Der umfasst einen Tag und eine Nacht. Und die Geister des Tages heißen Yom, das sind die regelrecht fortgeschrittenen Urengel in Wahrheit. Das heißt, wenn im hebräischen Yom der Tag gemeint ist, ist das nicht wie unser Kalendertag, auch nicht, wenn man jetzt mit längerer Dauer misst, sondern es sind geistige Wesenheiten damit gemeint. Nämlich jene Wesenheiten, die ganz am Anfang der Entwicklung ihr Ich bekommen haben, die dort damals Menschen waren und jetzt halt bereits wesentlich höher sind und unmittelbare, dienstbare Geister, wenn man so will, der Elohim sind bei der Erdenschöpfung. Und da gibt es aber die Taggeister, Yom, und andererseits Laila heißen die Nachtgeister, die dunklen Geister. Das sind die Asuras. Die sind aber durchaus ganz wichtig für die Entwicklung. Der Tag ist ohne der Nacht nicht zu haben, es gehört zusammen. Und das wäre schrecklich, wenn es nur Tag wäre. Und natürlich auch schrecklich, wenn es nur Nacht wäre. Also sie gehören auch dazu, aber sie haben eine zurückhaltende Kraft. Und die ist natürlich jetzt noch stärker als die der arimanischen Kräfte im engeren Sinn. Es sind ganz besondere Geister der Finsternis, weil natürlich auf dieser Wärmewelt, wie ich sagte am Anfang, gab es noch kein Licht. Es war noch eine finstere Welt. Also das heißt, die heutigen Asuras, die Zurückgebliebenen, die wirken in der Dunkelheit. Ganz stark. Ganz stark. Die weiter fortgeschritten sind heute sehr lichtvolle Wesenheiten. Die sind also über diesen Dunkelzustand hinweggekommen. Aber die sogenannten Asuras tragen ihn weiter. Aber der ist auch notwendig für unsere Erdentwicklung. Für unsere Entwicklung, jeden Tag. Die sorgen zum Beispiel dafür, dass gerade in der Nacht die Lebenskräfte in uns wieder aufblühen können und alles das versuchen zu reparieren, was wir am Tag ruiniert haben durch unsere aktive Tätigkeit, durch unsere Bewusstseinstätigkeit vor allem. Am meisten ist unsere Bewusstseinstätigkeit, die zerstört eigentlich den Körper. Und die Emotionen, und da kommen viele Zerstörungskräfte. Und es sind gerade die Asuras, gerade die Nachtgeister, die das wieder aufarbeiten, die das beleben. Ganz interessant. Aber sie wirken halt im tief Verborgenen und das kann halt manchmal ja nicht so gut sein. Also, weil die steuern, da können Menschen dann natürlich auch im negativen Sinn steuern, ohne dass sie es mitkriegen. Ist ein weites Thema.
Naja, aber so wie wir das Licht am Schatten brauchen, so brauchen wir die Bösen, damit wir merken, dass wir gut
sind. Ja, ganz genau. Ganz genau.
Wie geht man sonst das Bewusstsein? Wir sind aber ganz lieb und brav. Aber nur weil der andere anders ist.
Ja, oder? ja, absolut. Na, wir brauchen diesen Gegensatz. Also es hat seine Richtigkeit, absolut. Und nur wir müssen uns halt bewusst sein, dass das trotzdem uns Schwierigkeiten macht. Und
aber wir können uns entscheiden, wollen wir auf der Helden oder so.
Wir können uns entscheiden. Und wir haben vor allem auch die Kraft, letztlich sogar diese Dunkelheit aufzulösen. Irgendwann einmal, es ist in ferner Zukunft. Die Lichtkraft ist die stärkere, trotz allem. Die Kraft, die das auflöst. Und an dieser Kraft sollen wir arbeiten. Müssen wir arbeiten. Ich meine, und ein bisschen was tun wir eben schon, wenn wir jetzt unser Geist selbst entwickeln, also unseren Astralleib einmal von seinen dunklen Schatten befreien, es wirklich auflösen. Dann entwickeln wir Geist selbst. Später werden wir das können mit dem Ätherleib sogar, mit den Lebenskräften. Der Ätherleib ist auch der Liebesleib, habe ich das letzte Mal deutlich gesagt, weil Liebe ist mehr als ein bloßes Gefühl oder eine Emotion. Wirkliche Liebe ist Lebenskraft. Liebe spendet Leben. Wirklich Leben. Also das Eigentliche der Liebe ist diese Lebenskraft. Und wenn wir uns mit der stärker durchdringen und sie aus dem Ich heraus auch verwandeln, reinigen können, das Negative drinnen auflösen können, dann werden wir einmal so weit sein, dass wir uns einen Ätherleib auch aus dem Nichts heraus schaffen können. Also einen völlig unbelasteten. Es wird nicht uns gelingen während der Erdentwicklung. Das sind zukünftige Zustände.
Das kann nicht morgen sein.
Ja, also da müssen wir uns jetzt noch nicht die Sorgen machen darüber. Aber es wird kommen, aber dann entwickeln wir das, was man Lebensgeist nennt. Kannten die Inder auch, also im Indischen heißt es Buddhi. Zum Beispiel jemand, der zur Würde des Buddha aufsteigt, hat diese Kraft bereits entwickelt. Er ist nach dem benannt, also weil er diese Buddhi hat, diese Lebenskraft in sich, die ganz aus dem Geistigen geschöpft ist. Und das Letzte wäre die Vergeistigung sogar des Physischen. Das klingt jetzt paradox, also wenn so mit der Anthroposophie nicht ganz vertraut ist, staunt jetzt einmal, wie kann ich denn jetzt das Physische vergeistigen? Testo? Wie wird das? Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, das eigentlich Physische, das ist ja das Paradoxe, wäre völlig übersinnlich. Dass unser physischer Leib so ausschaut, wie er ausschaut und stofflich angreifbar ist, undurchsichtig ist, liegt an der Wirkung der Widersacher. Die sorgen dafür. In Wahrheit wäre das auch ein nur übersinnlich zu schauender Leib. Ja, wir sehen natürlich nicht, dass es genug geistige Wesenheiten gibt, oder ja, nennen wir es mal geistige Wesenheiten, die physisch sind, aber für unsere sinnlichen Augen nicht sichtbar sind. Dazu zählen zum Beispiel Elementarwesen oder manche Elementarwesen. Also gerade die, was man Zwergerl nennt oder Gnome nennt, die im Physischen nämlich wirken, die gerade im Physischen wirken. Aber sehen tut man sie nicht. Mit sinnlichen Augen sieht man sie nicht.
Aber Kinder können sie
sehen. Aber die können es sehen, weil die nur das Geistige sehen. Die haben nämlich noch diesen übersinnlichen Blick dafür. Die können es sehen. Die sehen eben tiefer hinein. Und das heißt, wenn wir den physischen Leib einmal vergeistigen, dann ist er sicher nicht für solche Augen, wie wir sie jetzt haben, sichtbar. Aber er hat dann trotzdem noch eine Aufgabe. Natürlich ist das alles dann ganz anders. Aber er hat dann die Bedeutung, dass wir damit wirklich eine vollkommen eigenständige geistige Wesenheit sind. Die sich ihre eigene Form gibt. Form im übertragenen Sinn, ihre eigene geistige Form. Man darf sich das dann nur nicht so gegenständlich vorstellen, dass jetzt diese Formen äußerlich einander gegenüberstehen, sondern es ist eine, ja, wie soll ich sagen, eine geistig-physische Struktur, die eben dann einen ganz bestimmten individuellen Charakter hat. Ist schwer vorstellbar. Weil es ist ja dann letztlich auch außer Raum und Zeit. Letztlich wieder, wenn es vergeistigt ist. Aber diese Kraft reicht dann aus, wenn ich das mir erworben habe, diese Kraft reicht aus dann, um später mal wirklich bis ins Physische hinein schöpferisch tätig zu sein. Das heißt, so wie bei der Erdenschöpfung ja nicht nur im Seelenbereich was geschöpft wurde, sondern es geht in die Lebenskräfte bis ins Physische dann hinaus, so können wir dann auch unmittelbar bis ins Physische hinein formend, gestaltend tätig sein. Zwar noch nicht so weit, dass wir wirklich die Willenskraft herschenken können, wie es einstmals die Drohne getan haben, aus dem die Wärme gekommen ist, die das Ganze trägt, die da überall drinnen ist. So weit sind wir nicht. Aber formen können wir es. Dann geistig formen, nicht äußerlich mit Händen, sondern durch unsere geistige Tätigkeit. So wie es die Elohim bei der Erdenschöpfung getan haben. Die Elohim waren es nämlich auch nicht, die diese Wärme hervorgebracht haben, die da drinnen ist. Aber sie haben sie geformt. Dass wir die Formen haben heute in der Natur, das ist den Elohim zu verdanken. Daher sind sie die, von denen die biblische Schöpfungsgeschichte spricht. Von den Thronen sprechen sie zunächst einmal gar nicht. Sondern die Elohim sind es. Die sind ein paar Stufen drunter, unter den Thronen. Aber die schaffen es, diese Formen hervorzubringen. Und der Ahriman letztlich ist, der sie sinnlich sichtbar macht. Mit Hilfe des Luzifers, das zurückspielt, aber dass es sich so verdichtet und hart wird und undurchdringlich wird, das ist der Ahriman, der dann noch dazukommt. Die arbeiten alle zusammen und daher ist zum Beispiel auch der Ahriman notwendig, weil wir brauchen ihn für unsere Entwicklung hier. Ganz genauso wie wir auch die Hierarchien drüber zunächst einmal brauchen. Also es geht nicht einmal darum, jetzt gegen die Widersacher zu wettern, obwohl wir uns immer wieder wehren müssen gegen sie, aber wir brauchen sie auch. Wir brauchen sie ganz dringend. Ja, aber wir werden auch einmal dieses Physische vergeistigen und dass das überhaupt möglich ist, liegt an der Ich-Kraft, die durch uns durch immer mehr durchdringen wird, in der die gleiche Vollmacht drinnen liegt, die ich von meinem Vater empfangen habe. Das heißt, darin liegt auch zuletzt die Auferstehungskraft. Nicht mehr um das geht es, dass der Christus zur Zeitenwende, also bei der Kreuzigung dann auf Golgatha, auch den gesamten physischen Leib durchdrungen hat, des Jesus von Nazareth. Vollkommen. Und ihn so vergeistigt hat, dass die Auferstehung des Physischen möglich war. Nicht nur das Weiterleben halt nach dem Tod, sondern Mitnehmen des Physischen, aber nicht in äußerlich stofflicher Gestalt. Sondern der Auferstehungsleib des Christus ist nur übersinnlich schaubar. Und da schaut er natürlich auch anders aus als physischer Leib, der mit Stoffen angefüllt ist. Daher erkennt die Maria Magdalena ihn zuerst nicht, sondern hält ihn für den Gärtner. Sie ist die Erste. Ich meine, sie ist geradezu das Bild für die Seele, die jetzt übersinnlich erlebt, den Auferstandenen, in seiner Auferstehungsgestalt. Aber die ist ein physischer Leib, aber er ist nur übersinnlich schaubar. Das ist aber das ganz ferne Ziel für uns. Also, das
so, also die Stimme macht das eigentlich aus, dieser Klang, den man wahrnimmt, diese Energie, die durch die dann eine Spiegelung macht, die
ja
man immer kennt.
Ja, richtig. Ja, das sind also einige Aspekte dazu. Ich würde vorschlagen, lassen wir es für heute dabei. Wenn noch Fragen sind, wäre es jetzt die Zeit, sie zu stellen. Wir können uns auch fürs nächste Mal was vornehmen noch. Wir werden noch ein bisschen verweilen. Aber ja, vielleicht bevor ich ganz aufhöre, muss ich doch noch ein paar Minuten dranhängen, weil ich habe euch versprochen, wenigstens die 24 Ältesten. Ja, weil wir sind jetzt eigentlich sehr knapp dran, das erklären zu können. Ich habe euch also gesprochen von den Wesenheiten, die uns vorangegangen sind, eben die Engel, die Erzengel, die Urengel, also auf den planetarischen Zuständen, die unserer Erde vorangegangen sind. Und in Wahrheit ist es aber so, dass es da nicht nur eine Gruppe von Urengel zum Beispiel gibt, sondern insgesamt 7. Weil diese Entwicklung jenes ersten Planeten, der eine reine Wärmewelt war, die Rudolf Steiner den alten Saturn nennt, aus bestimmten Gründen. Hat nicht direkt was mit unserem heutigen Saturn zu tun, aber man könnte sagen, der ist eine gewisse Erinnerung an den Zustand, aber sehr vage ausgedrückt. Ist nicht wichtig jetzt. dieser alte Saturn hat 7 große Zustände durchgemacht, Verwandlungszustände. Wenn wir das noch kennenlernen, also die 7-Zahl ist immer wieder die Zahl der zeitlichen Entwicklung. Über was um zeitliche Entwicklungsprozesse gibt, ist die 7-Zahl wichtig. Nicht umsonst haben wir eine Woche mit 7 Tagen und das ist sehr weit verbreitet auf der Erde. Und es gibt viele, viele Dinge, wo das drinnen steckt, die 7-Zahl. Und da wirklich viele Krankheiten haben so einen 7-Tages-Rhythmus und dergleichen drinnen. Ist also sehr wichtig, aber über außen, die Mondphasen hängen damit zusammen bis zu einem gewissen Grad. Also die 4 Hauptphasen, das sind etwa 7-tägige Zyklen auch drinnen. Und so hat auch jede planetarische Entwicklung einmal 7 Hauptzustände, Verwandlungszustände. 7 Lebenszustände, die man durchmacht sozusagen. Und auf jeder dieser Stufe entwickeln sich solche Urengel. Manche sind eben schneller, manche sind früher fertig, aber bleiben zurück dadurch zum Beispiel. Andere warten sehr lang, bis sie dann wirklich ihre Entwicklung vollenden, aber jetzt schöpfen sie dafür voll aus. Also da gibt es große Unterschiede, aber es gibt 7 solche Entwicklungszustände auf dem alten Saturn. 7 Runden, wie man es auch nennt. Also 7-mal geht das Spiel durch. Das heißt, 7 Klassen von Urengel entstehen, die damals ihre Menschheit durchgemacht haben, also ihr Ich bekommen haben. Das heißt, 7-mal Menschenwesenheiten eigentlich, die uns vorangegangen sind. Heute sind es halt Urengel. Heute sind sie die Urengel. Damals waren es noch nicht so kräftig. Dasselbe Spiel wiederholt sich auf dem nächsten Zustand, diesem leuchtenden, sonnenartigen Zustand, den Rudolf Steiner daher auch die alte Sonne nennt. Alt eben, um sie nicht zu verwechseln mit unserer heutigen. Dort machen die heutigen Erzengel ihre Menschheitsstufe durch, ihre Ich-Entwicklung. Wieder in 7 Runden, wieder in 7 großen Zeitaltern, wieder 7 Klassen von Erzengeln, die entstehen. Auf dem nächsten Zustand, der flüssige Zustand, Steiner nennt ihn den alten Mond, machen die Engel ihre Menschheitsstufe durch und wieder in 7 Runden. Daher gibt es wieder 7 Klassen davon. Jetzt haben wir 3x7, weil 3 Zustände waren es, 3x7 ist 21. So, und jetzt schauen wir, wo wir bei uns auf der Erde sind. Die Erdentwicklung, wenn ich sie als Ganze überschaue, wird wahrscheinlich wieder 7 solcher Zustände haben. Und die Frage ist jetzt nur noch, wo stehen wir heute? Wir stehen heute genau in der Mitte, im 4. Verwandlungszustand, in der 4. Runde. Das heißt, es sind bereits 3 Runden vorangegangen. Und dort haben auch bereits Wesenheiten ihre Ich-Entwicklung durchgemacht. Menschenwesenheiten. Die sind alle uns vorangegangen. Das heißt, wir haben 7 auf dem alten Saturn, 7 auf der alten Sonne, 7 auf dem flüssigen alten Mond. Sind 21 und 3 bereits während unserer Erdentwicklung sind insgesamt 24. Das sind die 24 Ältesten, die eben ganz eng mit unserer Entwicklung verbunden sind, weil sie auch eben ihre Menschheitsstufe irgendwann einmal früher durchgemacht haben, die daher ein ganz enges Verständnis dafür haben, was das heißt, Mensch zu werden. Weil man muss denken, zum Beispiel die Elohim, also die Schöpfergötter der Erdentwicklung, im Anfang schufen die Elohim den Himmel und die Erde, die stehen über diesen drüber. Das heißt, die haben während unseres ganzen Zyklus, waren die schon längst über die Menschheitsstufe hinaus. Die ist eine andere Kategorie, ein ganz anderes Kaliber sozusagen. Die haben nicht so ein enges Verständnis für unsere Arbeit Mensch zu werden. Und daher brauchen sie auch welche als dienstbare Geister, die diese Menschheitsentwicklung sehr gut verstehen. Und daher brauchen sie die Schöpfungstage, die eigentlich Schöpfungsgeister sind, nämlich diese Urengel. Heute, während der Erdentwicklung sind sie Urengel. Auf dem alten Saturn haben sie erst ihre Menschheitsstufe durchgemacht. Aber das heißt, die Elohim hätten den Menschen nicht schaffen können ohne der Hilfe dieser Urengel, die als erste das Experiment Menschwerden durchgemacht haben auf ihre Art.
Experiment?
Ja, ich sage einmal Experiment, weil wir stehen mittendrin in dem Experiment. Und das gehört alles zu dem Experiment dazu. Diese Vorbereitung mit den Urengeln, mit den Erzengeln, mit den Engeln, dass jetzt wir Menschen sind, die die Freiheit entwickeln können. Die volle Freiheit entwickeln können. Noch verwirklichen wir es natürlich noch sehr wenig, aber wir haben jedenfalls die Möglichkeit. Ja, genau. Genau. Aber wie sagt der Schiller so schön, der Mensch ist frei und wäre ja in Ketten geboren. Also, das heißt, es geht vor allem einmal um die geistige Freiheit, aus der heraus man letztlich dann alles irgendwo überwinden kann, früher oder später. Vielleicht erst in der nächsten Inkarnation, aber da haben wir einen weiten Weg. Ja, aber damit höre ich jetzt wirklich auf. Also jetzt habe ich euch das ein bisschen von den Ältesten versucht nahezubringen. Das ist vielleicht wichtig. Wenn trotzdem noch Fragen sind und ihr noch nicht vollkommen erschlagen seid, stehe ich natürlich gerne zur Verfügung. Ansonsten herzlichen Dank fürs Dabeisein. 16, na mit mir, bitte. Ich höre. Ich höre dich leider sehr, sehr schlecht, Ruben. Ich verstehe fast nichts. Ja, jetzt habe ich es ein bisschen verstanden, ja?
Also kann man ja. Also du hast vorhin die Bemerkung gemacht, dass in der Zukunft es vielleicht möglich sein wird, nochmal an einer anderen Stelle, wenn man richtig nachdenkt, dass
ja.
Menschen, die zurückbleiben, dass man sozusagen aufgeholt, also dass denen geholfen werden kann. Wenn man
ja.
nachdenkt, was so ein Steiner, was Steiner nicht so direkt ausspricht, sondern dass er.
Ja, ich würde sagen, heben wir uns das fürs nächste Mal auf, weil es wird langwierig. Ja, ja, passt. Passt. Danke.
Auch tausend Dank und gute Nacht.
Gute Nacht, meine Lieben. Gute Nacht. Gute Nacht.
Gute Nacht.
Gute Nacht.
Danke, danke.
Bis zum nächsten Mal.
Wir danken auch.
Und kann ich noch eine Frage?
Bitte.
Und zwar hast du davon geredet, das Karma aufzulösen.
Ja.
Ist das nicht ein Umwandlung? Dann
auflösen. Naja, der Punkt ist, dass durch die karmischen Verfehlungen astralisches, ja man könnte sagen, vergiftet wird.
Ja.
Und zuletzt muss
das
es.
Das wäre nicht die Aufgabe, aus dem Gift Medizin zu machen.
Ja, auch, aber nur ganz zum Schluss muss es aufgelöst werden, nämlich, das hat einen besonderen Grund, weil am Ende so einer, wie soll ich sagen, planetarischen Entwicklung, wenn die fertig ist, bevor wir zum Beispiel zum neuen Jerusalem gehen können, der ein ganz neuer Zustand ist, muss sich komplett die Erde vergeistigen, in einen geistigen Zustand übergehen. So, es ist ähnlich wie bei Menschen, der Reinkarnationen durchmacht. Und der Punkt ist, dieses vergiftete Astralische muss dann auch aufgelöst werden. Und das kann, sagen wir es vielleicht vorsichtig einmal so, das kann nur der machen, der diese bestimmten karmischen Kräfte oder diese astralischen Kräfte erzeugt hat. Niemand anderer kann das. Das ist das Problem. Und darum müssen wir letztlich unser Karma auflösen bis dahin. Was nicht aufgelöst wird, bleibt dann als dieser ausgeschiedene Brocken da. Der kann auch nicht aufgelöst werden. Das ist das Problem. Und der kann nicht diesen Weg durch die geistige Welt durchgehen dann. Ich meine, das ist immer wieder passiert. Ich meine, hängt mit damit zusammen, warum es andere Planeten und Mond und so weiter sowas gibt. Das hängt mit solchen Dingen auch zusammen. Aber das heißt, letztlich muss diese Auflösung möglich sein. Verwandlung zuerst, aber letztlich auch die Kraft aufzulösen. Weißt du, was ich meine damit?
Wenn aus dem Gift Medizin wurde,
ja,
dann brauche ich es ja nicht auflösen.
Nein, ich muss es auflösen, weil es weg muss. Es muss ein rein geistiger Zustand sein, in dem es nichts Physisches mehr gibt, nichts Lebendiges mehr gibt und auch nichts Seelisch-Astralisches mehr gibt. Und der Punkt ist, diese Auflösung besteht darin, dass das negative Karma, was wer erzeugt hat, kann nur der, der es erzeugt hat, so verwandeln, dass es dann auch auflösen kann. Zum Schluss. Das ist die Tat des Menschen, der es erzeugt hat.
Das heißt, die Auflösung passiert automatisch. Es ist erst die Verwandlung.
Ja.
Das vorhandene Nehmen, etwas Positives
daraus, genau.
Und damit löst sich's auf.
Damit löst sich's endgültig auf. Dazu muss man sagen, dass die Verwandlung von allem in Wahrheit, bis ins Physische hinein, immer so stattfindet, dass es eigentlich ein ins Nichts hineinführen ist und aus dem Nichts neu heraus schaffen. Das heißt, es geht keine Substanz durch. Nicht einmal beim Physischen heute. Das wissen die Physiker heute bereits. Das ist Materie in dem Sinn von einem kontinuierlich existierenden Stofflichen nicht gibt. Sondern was uns als Stoff erscheint, ist etwas, was aus einem nicht-stofflichen Bereich kommt, eine Wirkung erzeugt und wieder verschwindet. Und wenn jetzt angenommen so ein Atom oder ein Elektron fliegt, dann fliegt nicht wirklich ein Elektron, sondern es entsteht was, eine Wirkung und ist wieder weg. Und es steht wieder eine Wirkung und ist wieder weg. Und wieder eine Wirkung und ist wieder weg. Und das ist deswegen so genial, weil das Muster ist, wie das Geistige überhaupt wirkt. Und wie das Geistige im Hintergrund von allem steht. Dasselbe geht nämlich auf der seelischen Ebene, sprich astralische Ebene. Astralische ist sozusagen die Weltseele, wenn man will, weil es so groß ist wie die Sternenwelt. Aber nichts dort besteht, sondern es vergeht und entsteht. Es vergeht und entsteht. Die Tätigkeit des Geistes. Der Geist, die geistige Tätigkeit trägt es in Wahrheit. Das heißt, wenn man glaubt, es besteht ein Astralisches kontinuierlich durch und verwandelt sich, so ist es nur teilweise richtig, weil in Wirklichkeit entsteht es, also vergeht es und entsteht und wieder in verwandelter, vergeht wieder, entsteht in etwas leicht veränderter Form, vergeht wieder, entsteht wieder in neuer Form, bis es zum Schluss einmal eine Zeit lang zumindest gar nicht mehr herauskommt, sondern dann im Reingeistigen bleibt. Und dann fängt eine neue Entwicklung an. Dann geht es in den nächsten Entwicklungszustand über.
Also, okay, ich glaube, ich habe es jetzt verstanden.
Guti. Bitte. Okay. Ja, gerne. Gerne. Alles denn, bis zum nächsten Mal. Wenn niemand mehr Fragen hat, dann verabschiede ich mich und wünsche euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Danke.
Bis zum nächsten Mal. Danke dir, Wolfgang.
Danke. Baba.